Der Besenwagen fürs Grobe hat den Motor wieder angeworfen und fährt mit Tempo auf die zweite Saisonhälfte zu. Gerade macht Paul mehr Hitzetraining als das Peloton bei der Tour de France. Hat gestern den Gravelhafen im rheinischen Braunkohlerevier entdeckt und überlegt schon, ob er sich ein Grundstück am Tagebausee sichert. Währenddessen steckt Simon die Woche Bikepacking mit allen Seilen und Kleiderscheinungen noch in den Knochen. Schneider sitzt auf dem Supermarktparkplatz Kalorienüberschuss, trotz 1001 Kilometer auf dem Rad und ein Körper, der verlernt hat, was Laktat ist. Ob man das eine Woche vor zwei großen Rennen nochmal in den Griff bekommt, was uns beim Tracker nächstes Jahr erwartet und wie Paul und sein Coach die zweite Saisonhälfte vorbereitet, erfahrt ihr heute. Der Besenwagen-Gravel rollt auf Schwalbereifen und mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Simon Press.
Und da sind wir wieder. Simon, mit Gewichtszunahme eventuell, das finden wir gleich heraus. Ja. Und Laktataufbaurate von 0,2.
Nicht existent, habe ich gestern schon gemerkt.
Aber bevor wir da hinkommen, gehen wir erstmal rein, quasi die News, was so anstand die letzten Wochen. War jetzt nicht so viel, aber es haben wieder zwei Rennen stattgefunden. Und zwar, also für uns aus deutscher Sicht relevante Rennen. Und zwar das eine war ein Singen, das UCI-Rennen in Singen und ein UCI-Rennen in der Schweiz, wo du auch vorbeigekommen bist. Ja, fangen wir mit dem Rennen in Singen an. Willst du das Rennen machen und ich mache das nächste Rennen, weil du auch noch eine Sprachnachricht hast?
Ja, gerne. Genau, bei den Männern gewinnt Peter Wakoc vor Simon Pelot und Jordi Bautz, also tatsächlich auch relativ bekannte Persönlichkeiten im Sport, waren auch relativ nah beieinander, zwischen 1 und 2, also zwischen Peter Wakoc und Simon gab es wohl auch einen kleinen Sprint, also die beiden sind echt super knapp beieinander reingekommen, und bei den Frauen gewinnt Nele Lein, die wir ja letztens auch schon hier einmal im Podcast mit einer Sprachnachricht hatten und heute wieder, wo wir vor ein paar Wochen schon gesagt hatten, dass da eigentlich nicht mehr viel fehlt, um dann wirklich auch mal richtig abzureißen. Und das hat sie jetzt getan, vor Larissa Hartog, ihrer Teamkollegin, und Malu Eisen. Genau, wir haben netterweise von ihr eine Sprachnachricht bekommen und die bekommt ihr jetzt einmal.
Hallo, also hier noch ein kleines Recap von Sonntag, von dem Rennen in Singen. War ein richtig cooles Rennen, bin ich auch letztes Jahr schon gefahren und kannte dementsprechend die Strecke, obwohl sie ein kleines bisschen anders war, aber dennoch super harter Kurs. Also wenn man den vorher fährt, denkt man sich so, ist gar nicht so schwierig, auch ein bisschen Asphalt dabei, und dann fährt man den und es ist wirklich nur hart. Also an den Anstiegen, dadurch, dass sie so kurz sind, geht man halt immer richtig tief, und auf den Abfahrten kann sich aber auch irgendwie nicht so richtig erholen, und es ist auch nochmal viel auf Gras, was dann auch sehr zäh wird irgendwann. Genau, und dann hat unser Rennen schon richtig schnell begonnen durch die Manu Eisen von Volker Wessels. Die hat da vorne richtig Druck gegeben und war dann auch erstmal alleine ziemlich lange vorne weg. Genau, und dann haben wir uns irgendwann in der Gruppe zusammengefunden, wo die Larissa und die Caro aus dem Team noch drin waren und noch zwei andere Fahrerinnen. Und dann hat sich das so auf der zweiten Runde immer mehr ausgedünnt, bis dann irgendwann nur noch Larissa und ich übrig waren und dann auch auf die Malu-Eisen noch draufgefahren sind. Und letztendlich war ich dann an einem längeren Anstieg ein kleines bisschen schneller und bin dann auch solo ins Ziel noch gefahren. Die Larissa war nur ganz knapp hinter mir und die Caro noch auf Platz 5. Das heißt, fürs Team war es auch richtig gut und hat wieder richtig Spaß gemacht. Und macht auf jeden Fall Mut für die nächsten Rennen. Jetzt kommt ja auch bald die DM. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon richtig drauf.
Yes. Ja, ich habe es gerade schon kurz zu Paul gesagt. Wir sind beim Bikepacken auf der letzten Etappe sehr nah dran vorbeigekommen, als wir vom Bodensee Richtung Freiburg gefahren sind. Und die Gegend ist echt wunderschön. Wir hatten auch überlegt, ob wir da fahren. Ich meine, der Riderman, dieses Jedermann-Event, findet da auch jedes Jahr statt, so grob in der Ecke. Und ich hatte die Gegend gar nicht so auf dem Schirm, aber so ein bisschen erinnert das an die Toskana, so sanfte Hügel, aber scheint ein bisschen härter zu sein als nur sanfte Hügel. Also was man so hört, auf jeden Fall empfehlenswert, da einen Ausflug mal hinzumachen. Aber wohl auch sehr hart. Also das war mal ein Mountainbike-Marathon-Rennen, oder?
Ich bin das vor ein paar Jahren auch gefahren. Ist echt sportlich da die Gegend. Und ich finde, wenn diese Wiesenstücke nicht wären, also so kannte ich es, ich glaube, der Kurs hat sich ein bisschen geändert, aber in dem Jahr, wo ich gefahren bin, das war das erste Jahr, sind wir echt sehr viele Wiesenstücke gefahren, die einfach nur weggemäht wurden. Das war nicht so geil, es hat nicht so richtig viel Spaß gemacht. Aber ja, sonst generell da die Gegend, ja, ist schon nice. Geht auch dann rüber direkt in die Schweiz zum, wie heißt es da, zu diesem Rheinfall? Ist es der Rheinfall? Ja, ich glaube, ne?
Ja.
Nennt man so, oder?
Ja, boah, also das ist jetzt Geografie.
Ja, aber der ist da unten auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob der jetzt reinfährt. Auf jeden Fall da unten ist dieser Wasserfall auf der Schweizer Seite dann. Vom Rhein, keine Ahnung. Wie auch immer. Ist auf jeden Fall nice. Aber, weil wir gerade von Schweiz reden, können wir direkt drüber gehen zu dem nächsten Rennen, was für uns relevant war. Und zwar das UCI-Rennen in der Schweiz, in der Nähe von Egle, wo auch die UCI ihren Hauptsitz hat. Ich weiß gar nicht, wie ich den Kurs beschreiben soll. Also kann sagen, ein bisschen selektiv und am Ende sehr langer Berg und dann Ziel, so ungefähr. Und bei den Männern gewinnt da Joel Roth vor Toby Perry und Floris de Tier. Und bei den Frauen Elena Hartmann, Olivia Hottinger und Clara Koppenburg wird Dritte. Clara, deutsche Fahrerin für das Team Tudor.
Ich glaube, bisher das langsamste Rennen der Saison, meine ich, oder? Also beide Rennen deutlich unter einem 30er-Schnitt. Da merkt man auf jeden Fall, dass es da echt nochmal richtig ordentlich bergauf und bergab geht.
Ja, da waren noch ein paar Leute am Start, die sonst gut waren. So Peter Wackhotsch wird nur Achter. Dann auch der Anton... Gib mir den Namen gerade, der Polen gewonnen hat, wo ich war. Anton
Albrecht.
Albrecht, genau. Der wird, glaube ich, 9. oder 10. Da dachte ich, dass der weiter vorne reinfährt. Vielleicht hat er auch irgendwie einen Schaden gehabt. Weil das, also nachdem, was ich bei ihm von ihnen am Polen gesehen habe, dachte ich, berghoch, da kann der auf jeden Fall. Das waren jetzt die UCI-Rennen soweit. Aber bevor wir jetzt dann gleich zu diesem Thema Tracker gehen, wo es jetzt, ich glaube, heute oder gestern gab es ein paar News dazu. Haben wir gar nicht gefragt, wie es uns geht.
Stimmt.
Wie geht's dir?
Ach, gut. Ich habe, also halt außer, dass ich war gestern noch eine Runde, also nachmittags dann irgendwann noch eine Runde Rennrad fahren. Und ich fühle mich nicht gut.
Also, wir wollten ja eigentlich zusammenfahren.
Genau.
Morgens. Ja, aber dann hattest du Hunde-Sitting.
Hundedienst, genau. Ich glaube, es war rückblickend wahrscheinlich gut, dass wir nicht zusammengefahren sind, weil das hätte mich wahrscheinlich richtig gekostet und ich bin heute wirklich kaputt, als wäre ich gestern irgendwie 200 Kilometer gefahren. Ich weiß nicht warum, also irgendwie mein Körper verdaut noch immer diese 1100 Kilometer vom Bikepacking. Das steckt mir noch richtig tief drin und boah, mir fällt das so schwer, über die Schwelle zu gehen. Also bis an die Schwelle geht das eigentlich und da ist auch eigentlich alles vollkommen in Ordnung, aber sobald ich mal eine halbe Minute über der Schwelle unterwegs bin, ist direkt Ofen aus und tut nur noch weh. Und ich denke mal, gestern, ich habe gesehen, du bist irgendwie 4,5 Stunden mit so 220 Watt oder so gefahren. Ich glaube, das hätte mich auf jeden Fall massiv gekostet. Und wer weiß, ob der Podcast dann heute hätte stattfinden können.
Wir hätten uns zerstritten. Nein, wir kommen gleich zu einer Bikepacking-Tour, aber also ich meine, wenn deine Schwelle bei 500 Watt wäre, dann wäre es ja gut, weil ne, dann kannst du ja, also dann sind ja 350 ist dann ja quasi nichts. Dann kommst du ja relativ weit.
Ja, ist sie leider nicht. Spoiler.
Ja. dann können wir da quasi im Detail später nochmal drüber reden. Aber ich habe gesehen, dass du auch direkt Hundedienst auch schon an See war, somit die erste Aktion.
Auf jeden Fall.
Der hat sich gefreut. Natürlich, Papa wieder da ist.
Wie immer. Ja, der war am Anfang noch so ein bisschen vorwurfsvoll, also hat sich am Anfang gar nicht mal so sehr gefreut, als ich wieder zurück war, hat er ein bisschen gebraucht, bis er wieder Freude empfinden konnte, aber war es dann wieder gut und vor allem danach war meine Freundin direkt wieder weg und dann hat er das Gleiche bei ihr nochmal gemacht, also sie war dann irgendwie 3-4 Tage unterwegs und quasi alleine mit mir und als sie dann wieder kam, war dann auch die Freude gar nicht so groß, sondern er war dann wirklich so ein bisschen pisst gefühlt und hat ihm auch ein bisschen aufs Verdauungssystem geschlagen, dass Mama und Papa nicht da waren, sag ich mal so.
Das ist so witzig, ey.
Das ist wirklich so Hunde-Ding irgendwie, dass die da so sensibel sind zum Teil. Das ist echt verrückt.
Ja.
Gut. Ja, aber ich habe dir eine schöne Route durchs verschmähte Braunkohlerevier gebastelt. Wie war's?
Schön. Also, am Anfang hat es mich ein bisschen, am Anfang fährt man halt so ein bisschen immer so kleinen Flüssen lang. Das nervt halt so ein bisschen, weil da ist relativ viel Verkehr, was Leute angeht.
Ja, es ist irgendwie immer ein bisschen Lotterie da. Manchmal hat man Tage, da ist nichts los und manchmal hat man Tage, da ist echt
und gut was los. Ich glaube, man ist generell, wenn man so ein bisschen fit ist, einfach schon immer zu schnell für die Leute. Und ja, die haben immer das Gefühl, dass man zu schnell an denen vorbeifährt. Also, ich hatte wirklich ein paar Situationen, wo Hunde rumgelaufen sind und ich wirklich so, also Schrittgeschwindigkeit fast vorbeigefahren bin und dann trotzdem wurde gerufen, nicht so rasen! Also, ja, keine Ahnung. Also, so manche Leute kannst du eher auch nicht zufriedenstellen, was das angeht. Sobald du irgendwie enge Klamotten an hast und ein bisschen sportlich aussiehst, haben die, glaube ich, Assoziationen, dass du, auch wenn du Schrittgeschwindigkeit vorbeifährst, das ist gerast quasi.
Ja.
Ja, nee, aber sonst die Runde war mega. Also jetzt gerade oben beim Tagebau, so Sophienhöhe, das war ja unerwartet. Aber auch danach die beiden Waldstücke, die schon näher an uns wieder dran sind, die waren echt geil. Also hat Bock gemacht. Also ja, da war ich richtig, richtig überrascht.
Ja, ich sag das immer wieder, weil super viele Leute
auch über die Felder fand ich, das dachte ich, wäre richtig ätzend, aber auch das war geil.
Ja. So, ja. Ja, man muss wissen, welche Feldwege man fährt, weil ne, auch da kann man halt zum Teil ja richtig ins Klo greifen und man fährt dann einfach nur so Buckelpisten über Grasnarbe, aber ein paar gute gibt's da und ja, man kann von RWE halten, was man will, aber hier die Gegend so im Westen von Köln und Düsseldorf ist halt nahezu, also wenn du so Richtung Aachen rausfährst, für die Leute, die die Region hier nicht kennen, aber wenn du so Richtung Westen rausfährst, quasi von Düsseldorf bis nach Köln auf ganzer Länge, kommst du irgendwann eigentlich durch Tagebaugebiet und die ganzen Tagebauten wurden entweder aufgeschüttet oder da sind so Abraumhalden. Es gibt ja auch die bekannte Halde, hier diese Vollratterhöhe, wo viele immer Intervalle fahren. Mhm. Und dieser, zum Beispiel der Trainingsberg von Anton Schiffer, die Glessner Höhe, da gibt es auch eine Gravel-Variante. Und da kann man dann auch noch diese Runde quasi durch die schönen Wälder nochmal verlängern. Da fährst du eher Richtung Süden wieder raus und kannst dann nochmal andere Tagebauten wieder mitnehmen. Das sind dann nochmal ganz andere Ecken, wo du dann hinkommst. Man hatte halt echt, also da hat RWE dann tatsächlich, glaube ich, dann auch mit Auflagen von Naturschutzbehörden und sowas ja relativ strikte Auflagen bekommen, was die Renaturierung angeht. Und wir erfreuen uns jetzt an ganz guten Gravelpisten da. Da kann man schon echt ganz gut und ungestört fahren, muss man sagen.
Ich hatte zwischenzeitlich echt so ein bisschen Girona-Vibes. Also es war, also so gerade an Sophienhöhe, so von der vom Zustand des Gravels auch so, wie es visuell gewirkt hat, war echt geil. Also hat Spaß gemacht.
Ja.
Was wollte ich noch sagen? Okay, ist mir entfallen.
Ja. Und jetzt wird ja der Tagebau, also du guckst ja von der Sophienhöhe, das ist so ein 300 Meter Abraumhalde. Da sind auch übrigens Wildpferde drauf und Seen obendrauf. Also es ist schon wirklich ganz cool, wenn man da ist. Und von da aus guckst du in den Tagebau Hambach. Und der wird geflutet. Also das gibt es ja auch so in Cottbus und Görlitz da in der Ecke, dass einige Tagebauten geflutet werden. Und das machen die jetzt auch mit dem. Und gut, das ist noch irgendwie so 70 Jahre hin. Deswegen mit dem Seegrundstück im Intro. Da kann man dann irgendwann seine Yacht dann parken und morgens hochgraveln und abends im See schwimmen.
Das ist echt krass, wie lange das dauern wird, die zu fluten. Also das ist schon brutal, muss ich sagen.
Ja, für Enkelkinder, wenn es dann potenziell welche gibt.
Ja, also wie gesagt, das war nice. Bin ich mal gespannt auf noch mehr Routen von dir in Zukunft, die du hoffentlich mit mir teilst.
Es passt immer was.
Ja, genau. Aber gehen wir mal rüber zu den Neuigkeiten, die es zu Trager gab. Und zwar, ich weiß nicht, ob es eine Pressemitteilung gab oder wie das jetzt alles zustande kommt, aber auf jeden Fall wurde folgende Kommunikation rausgeschickt. Und zwar wird es zum nächsten Jahr einige Änderungen geben. Also erstmal gibt es jetzt irgendwie so Priority Access Gedöns, dass man sich eher anmelden kann und keine Ahnung was. Also das fängt schon also ein bisschen an wie bei Anbau und ich bin da nicht so richtiger Fan von, wie das vielleicht abläuft. Ich habe jetzt gerade auch keine bessere Lösung, aber ja, dass du irgendwie die und die Rennen fährst und dadurch besseren Early Access bekommst oder irgendwie sowas. Das finde ich alles nicht so richtig cool, weil das mit noch mehr finanziellen Aufwand verbunden ist, als ohnehin schon so ein Rennen an so einem Rennen teilzunehmen für normale Leute. Und wenn du dann dir quasi eine Chance einfach nur erhöhen willst, einen Startplatz zu bekommen und dafür bei anderen Rennen teilnimmst, die natürlich auch Geld kosten, bin ich nicht so erfreut von. Aber ja, ist jetzt halt einfach so. Also die wichtigste Änderung sicherlich für mich, ich weiß nicht, ob es für dich auch eine wichtige Änderung ist, aber ist es ab nächsten Jahr, wird es nur noch eine Profikategorie geben bei Trucker, also beim ganzen Trucker, und das wird die Trucker 300 sein. Und dann hört man auch schon, das Ding heißt nächstes Jahr Trucker 300, nicht 360, nicht 315, nicht 320, nicht 330, sondern Trucker 300. Das wird das einzige Feld haben, wo man in der Pro-Kategorie starten kann. Und auch das ist limitiert auf 200 Startplätze pro Alters, also pro Geschlecht. Das heißt, dass es weder bei der 100 noch bei der 200 eine Profi-Version gibt und somit wird die 200 ganz stark abgewertet. Und ich bin auch gespannt, was daraus folgt. Ob dann solche Leute wie Sophia Gomez, die eher die 200er bevorzugt, ob die jetzt auf die 300 geht, oder Lukas Pöstlberger, ob der von 200 auf 300 wechselt. Das ist auf jeden Fall so die größte Änderung so im Sportlichen, was natürlich gut ist, weil es jetzt ein Hauptevent gibt, was die Trucker 300 sind, das Pro-Rennen. Und damit gibt es auch einen Trucker-Sieger, wenn man irgendwie sowas kommunizieren kann, wie bei Unbound. Bei Unbound gibt es ja auch verschiedene Distanzen, aber wenn du sagst, du hast Unbound gewonnen, dann wissen eigentlich alle, es geht um Unbound 200 und nicht um Unbound XL oder was auch immer. Ich finde, das ist eine sehr positive Änderung. Dann findet Trucker 300 nicht mehr am Freitag, sondern jetzt am Samstag statt, kriegt somit auch den Hauptplatz. Trucker 200 fällt jetzt auf den Freitag. Und noch eine große Änderung ist, dass die 560 wegfallen, also die Ultradistanz, wo es ja dieses Jahr einige Kontroversen zu gab, die fällt weg. Es wurde jetzt kein besonderer Grund genannt, warum das so ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt wird es nicht stattfinden. Und es wird eine neue Rennleitung geben. Also ich weiß nicht, wer bis jetzt die Rennleitung gemacht hat, wahrscheinlich Gerard, der Veranstalter, aber man wird da jemanden implementieren, der sich vorwiegend darum kümmert, wo noch nicht kommuniziert, wer das ist. Bin ich echt auch sehr gespannt, welchen Einfluss es hat. Und vor allen Dingen, es wird als offizielles Rennen kommuniziert. Demzufolge gehe ich auch mal davon aus, dass die Auflagen von den Behörden andere sein werden. Das heißt, muss für mehr Sicherheit gesorgt werden. Und viele, viele Dinge, die wir moniert haben über die letzten Jahre, werden dadurch hoffentlich irgendwie auch beseitigt. Was sind so deine Takeaways?
Ja, ich kann mir fast vorstellen, dass das dann auch genau der Grund ist, warum das 560 nicht mehr stattfinden kann, weil sie wahrscheinlich dann diese Auflagen über die sehr lange Distanz nicht umsetzen können. Das war auch so ein bisschen das, was ich zwischen den Zeilen gelesen hatte. Eben, dass es da halt weniger um die Kritik ging, sondern mehr um die tatsächliche Bereitstellung der Infrastruktur, wenn man das jetzt mal so ganz nüchtern ausdrückt, sei es irgendwie verlässliche Bereitstellung von Trackern, die dann auch wirklich funktionieren über die Zeit, aber halt eben auch Dinge wie Streckensicherung und genau, es gab ja diesen medizinischen Zwischenfall, der aber tatsächlich beim 360-Grad-Degrees war, dass man, denke ich, so Risiken dann bei der langen Distanz einfach nicht eingehen möchte und da dann wahrscheinlich die Ressourcen aufs Profirennen beschränkt. Ich habe gerade extra nochmal nachgelesen. Für mich liest es sich so, als gäbe es dann trotzdem immer noch zwei 300er Rennen. Eben einmal ein Profi, aber eben auch ein Age oder halt ein...
Ja, genau. Entschuldigung. Also genau. Es ist ja so gesehen immer noch ein Rennen zusammen. So mit unterschiedlichen Startzeiten, aber alle am gleichen Tag. Aber in unterschiedlichen Wertungen natürlich. Aber ja, es wird da die Differenzierung halt geben und es wird einen Auswahlprozess geben für die 200. Das heißt, bis jetzt konnte man sich ja einfach anmelden als Profi. Ja. Oder als, ich finde das Wort Profi echt schwierig, weil es keine Lizenz gibt als Elite oder wie auch immer. Und man konnte einfach fahren. Ab nächsten Jahr muss man quasi, wie auch bei Unbound im Übrigen, belegen, dass man dessen würdig ist oder das Leistungsniveau hat, um da zu fahren. Das finde ich ehrlich gesagt gut, weil ich bin der Meinung, dass wenn ein Profifeld so groß ist, wie es jetzt bei Trucker ist, das tut dem Sport auch nicht gut. Also das ist so, ich finde eine Differenzierung da in jederlei Hinsicht schon richtig. Erstmal was die Kommerzialisierung natürlich auch angeht. Am Ende geht es auch um Kommerz. Und einfach auch die Wertigkeit dessen und da irgendwie mit 500 Leuten kamen, wie viele wir letztes Jahr waren oder dieses Jahr waren, ey, das ist komplett nuts, da im Dunkeln, jeder hat irgendwie so ein provisorisches Licht vorne irgendwie dran, eierst du da erst die ersten zwei Stunden durch die Dunkelheit, das ist nicht geil. Also da finde ich schon gut, wenn so ein bisschen Druck rausgenommen wird und dann die anderen sich lieber auf die Age-Groups dann hinten verteilen und ja.
Ich finde tatsächlich auch 200 Fahrer pro Rennen auch noch mehr als genug. Also gerade in einem Profifeld, wo die Hürde so groß ist, ne, dann da auch zu starten oder wo es zumindest eine gewisse Hürde gibt, da zu starten, wird ja das Leistungslevel wahrscheinlich auch näher beieinander sein. Heißt, die 200 sind auch dichter beieinander oder ne, mutmaßlich dichter beieinander, was dann, glaube ich, auch schon für so ein Fahrerfeld mehr als genug ist. Und also ich sehe die Kritik, die du jetzt anbringst an dieser quasi Exklusivität, dass man quasi auch noch vorher sich auf gewisse Weise qualifizieren muss. Ne? Natürlich hätte man auch sagen können, okay, man macht diese Qualifikation über etwas nicht.
Das ist keine Qualifikation.
Ja genau, nee, keine Qualifikation, aber halt Qualifikation im Sinne von, man muss einen Anspruch erfüllen oder ein gewisses Ding erfüllen.
Also ich glaube, da haben wir aneinander vorbeigeredet. Also was ich vorhin meinte ist, dass jemand wie du, der nicht Profi war, also irgendjeder Mann, dass seine Wahrscheinlichkeit sich erhöht, teilnehmen zu können, also einen Startplatz zu bekommen, wenn er vorher The River bei Trucker fährt zum Beispiel. Mhm. Also irgendein anderes Radrennen, was man vielleicht gar nicht, das ist so wie mit Uhren oder wenn du Sportwagen, du willst den Sportwagen, da musst du auch vorher den kaufen, um dann den zu bekommen, so ungefähr ist das. Das finde ich nicht gut.
Ja, ist halt dann die Frage, wenn es halt noch ein 300er-Rennen in der Age Group gibt, ob es dann halt auch wirklich Leute gibt, die bei den Profis nichts verloren haben.
Ja, gibt es, ja. Okay. Nein, es geht allgemein. Also was die machen ist, das gibt es bei Trucker übrigens auch, dass du kannst, Trucker hat insgesamt 5 Rennen, die heißen, oder 4 Rennen, die heißen bei Trucker oder bei The Trucker. So, das nächste ist jetzt The River by the Trucker, ist irgendwann im September, glaube ich. Und wenn du das fährst, dann hast du automatisch das Recht, dich eher für Trucker generell anzumelden, egal wo du fahren willst. Das heißt, deine Chance, einen Startplatz zu bekommen, weil die ja limitiert sind und immer schnell ausverkauft, erhöht sich dadurch. Verstehst du? Ja. Das hat nichts mit Profi-Sein zu tun.
Okay, nee, das verstehe ich. Nur die eine Sache, wenn ich jetzt als jemand, der als Hobbyathlet einfach viel Geld hat und dann eben auch Bock hat, das 300er Trucker zu fahren, dann bringt es mir an der Stelle ja nichts, quasi den Profis, also ohnehin sind, glaube ich, bei den 200 Startplätzen ist eh mehr als genug Platz für, denke ich mal, alle Leute, die in der Weltspitze, für die das Rennen wichtig ist, ne, auf dem hohen Level. Was dann tatsächlich die Age-Group-Rennen angeht, ist dieser Qualifikationsmechanismus über, hey, du bezahlst vorher schon Geld, nur um dabei zu sein, absolut fragwürdig. Also ich glaube, da
genau, müssen wir nicht
sprechen. Ja, genau, genau. Aber ich glaube, es stellt keine Gefahr für Profis dar, ne, dass man
jetzt aber das war auch gerade gar nicht die Perspektive aus Profisicht, weil generell finde ich das nicht gut, dass sie diesen Mechanismus jetzt gehen, um egal wem den Zugriff auf die Tickets früher zu ermöglichen, weil sie vorher Geld quasi ausgegeben haben. Ja. Also, und das finde ich nicht richtig.
Also dann bist du ja am Ende des Tages, also ich glaube, ist dieses The River nicht sogar in Belgien?
Ja, genau.
Belgisch-französische Grenze. Ich hatte mir mal die Einschreibung angeguckt und geschaut, was das so kostet. Da bist du ja dann insgesamt mit einer Trucker-Teilnahme dann wahrscheinlich auch insgesamt 400, 450 Euro los, ne?
Und nur für Startgebühren, ne?
Genau, nur an Startgebühren. Und das ist natürlich schon happig. Ob das so sein muss, fraglich.
Ja, also aber sonst, dass die quasi eine Unterteilung vornehmen bei den Profis und dass man sich da qualifizieren muss über Resultate, finde ich richtig, um ehrlich zu sein. Das ist bei Unbound auch so. Und es hat Unbound jetzt nicht geschadet, sondern er hat die Qualität verbessert und ein bisschen selektiver gemacht. Genau. Dann lass mal über dein Bikepacking reden, bevor der gute Trainer dazukommt.
Yes. Ich könnte jetzt, glaube ich, super sehr extrem ins Detail gehen, aber ich hatte so mir ein paar Anekdoten rausgepickt, die ich eigentlich ganz, ganz schön fand. Erstmal muss ich sagen, wir hatten ja 1100 Kilometer und so knapp 20.000 Höhenmeter geplant. Am Ende sind es, also von der Distanz haben wir eigentlich nichts weggenommen, nur, glaube ich, knapp so 4000 Höhenmeter rausgenommen, die am Anfang irgendwann drin waren, weil es einfach so brutal heiß war. Also wir sind am Tag geflogen, wo es hier in Düsseldorf und Köln an die 40 Grad hatte. Also ich glaube, wir hatten 39 irgendwas. Und ja, wir sind nach Venedig geflogen, sind dann am Samstag aus Venedig raus und dann Richtung Slowenien gefahren. Und der Tag war wirklich die absolute Hölle. Also die Gegend, so schön Venedig wahrscheinlich auch ist, wir haben uns das nicht angeguckt, aber die Gegend da an der Adria entlang, ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, aber war jetzt nicht wirklich sehenswert. Es waren halt hauptsächlich Maisfelder.
Ist underwhelming, ne? Ich bin da auch schon mal lang gefahren.
Boah. Also
man erwartet mehr.
Ja, also ich habe, um ehrlich zu sein, nichts erwartet, aber das Highlight des Tages war wirklich ein Landwirt, der so einen Bewässerungssprenger für sein Maisfeld aufgebaut hatte. Und uns zuliebe, als er uns gesehen hatte, hat er das Ding so eingestellt, dass es auf die Straße geschossen hat, das Wasser. Und da standen wir dann wirklich 5 Minuten unter seiner Bewässerungsanlage und haben uns einfach duschen lassen, was dann auch mein Handy am Ende gekostet hat. Aber das war wirklich das Highlight des Tages, weil die Gegend wirklich absolut trostlos war. Also ich glaube, wir sind auf 160 Kilometern einmal durch den Wald gefahren und einmal eine Fährfahrt, also genau, es gab noch eine Fähre, die war ganz lustig. Da waren so zwei Fährmänner, die uns da, wir waren komplett alleine auf der Fähre und die waren zu zweit da, haben uns da dann rüber geschippert. Da haben wir auch gesagt, das ist eigentlich auch ein cooler Retirement-Job, so. Wenn man mal irgendwann aus der Corporate-Welt aussteigt, dann kann man sich eigentlich mal so eine Fähre irgendwo in Italien kaufen und ein bisschen da rumschippern. Ja, das waren so die Highlights des ersten Tages.
Und wie viele Tage wart ihr insgesamt unterwegs?
Samstag bis Sonntag, also quasi 8 Tage reines Fahren dann tatsächlich.
Ja,
ja und dann tatsächlich eigentlich fast die schönste Geschichte war dann auch abends vom ersten Tag. Wir sind halt, wie gesagt, echt so 150 Kilometer geradeaus gefahren, mehr oder weniger, von Venedig Richtung Slowenien. Und kurz vor der slowenischen Grenze ging es dann mehr oder weniger gerade den Berg hoch, auch eine super steile Straße, extrem rougher Schotter mit ja ein paar Schiebepassagen, wirklich unglaublich steil. Zum Glück war es nicht mehr ganz so heiß. Ja, aber wir hatten halt alle schon, glaube ich, 10 Liter Wasser drin. Keiner von uns irgendwie nur einmal gepinkelt, weil es halt eben einfach so unfassbar heiß war. Und wir waren natürlich komplett fertig und hatten dann noch irgendwie die letzte Unterkunft ergattern können, die in der ganzen Region verfügbar war, weil natürlich auch Hochsaison ist und Slowenien ohnehin sehr gehypt ist. Und wir sind dann in so einem Refugio gelandet, was so eine Berggasthütte ist, mit Schlafsaal, kommen da an, komplett im Eimer, ich glaube so 19:30, 20 Uhr und uns empfangen einfach die herzlichsten, es war noch auf italienischer Seite und uns empfangen einfach die herzlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann und das ist so für mich auch echt so ein bisschen das Allerschönste an diesem Bikepacking, dass man einfach mit wahnsinnig vielen Menschen so in Kontakt kommt. Ich habe immer das Gefühl, das kommt so im normalen Urlaub, egal ob man jetzt Hotel oder Camping macht, kommt das immer ein bisschen kurz, aber das war wirklich eigentlich das Allerschönste, dass man eigentlich von allen Leuten irgendwie immer angesprochen wird, weil du schreist irgendwie danach so, hey, wir erleben gerade irgendwas, sprich uns an und frag uns, was wir machen. Und genau, wir sind da reingekommen in dieses Refugio, die haben uns wunderbares Abendessen gekocht, wie gesagt, eigentlich noch weit nach deren Schließungszeit, haben nach uns dann noch die Küche zugemacht, haben sich dann danach noch mit ihren Freunden mehrere Karaffen Rotwein reingestellt. Und ja, das hat mich fast so ein bisschen melancholisch gemacht, muss ich sagen, weil wir dann noch irgendwie am nächsten Morgen gelernt haben, dass kurz daneben der Erste Weltkrieg mehr oder weniger ausgebrochen ist. Und auf diesem Refugio wehte so eine Europaflagge und man dachte sich, oder ich dachte mir in dem Moment, als wir da so komplett fertig lagen, also wir waren halt wirklich komplett durchfrittiert am Ende, und wir lagen auf so Liegestühlen vor dem Refugio und da dachte ich mir eigentlich, okay, wie geil ist Europa eigentlich, dass man sowas hier machen kann. Irgendwie vor 80, 90, 100 Jahren haben sich genau an der Stelle noch Menschen bekriegt aus unseren Nationen und heute hast du ja so eine gute Zeit zusammen. Und ja, das war eigentlich so die schönste Geschichte, die wir da, finde ich, erlebt haben. Haben ein richtig cooles Foto, das wir auch, glaube ich, mal in den Post packen können, mit den beiden quasi, sag mal, Gastvätern gemacht, die echt super, super herzlich waren. Bei denen durften wir noch unsere Wäsche waschen in der privaten Waschmaschine. Und die haben uns dann mit einem richtig guten Frühstück dann auch noch auf den Tag 2 entlassen. Und dann ging es wieder Richtung Slowenien, wieder nach Italien rein. War so ein bisschen unspektakulär, die zweite Etappe. Also Slowenien natürlich super schön, aber war auch echt so sehr von Hitze geprägt. Wie gesagt, wir mussten auch einen Berg am Sonkola rausnehmen. Also wir wären quasi den Gravel-Anstieg parallel zum Sonkolan hochgefahren, der noch härter ist als der Sonkolan.
Ernsthaft?
Ja, also das gibt's anscheinend. Und dann haben wir halt auch gesagt, so, okay, wenn wir den...
Das ist halt echt unnötig, Mann.
Also, ja, deswegen, das haben wir dann auch gesagt, so, okay, wenn wir den bei 34 Grad fahren, das macht keinen Sinn. Und damit zerstören wir uns dann wahrscheinlich so ein bisschen die Grundlage für die nächsten Tage, weswegen wir den dann halt rausgeschmissen haben und dann relativ schnell in Richtung Dolomiten gefahren sind und so ab Lago di Misurina, heißt der, oder Misurina-See, kurz vor Cortina d'Ampezzo, wurde es dann echt richtig, richtig schön. Die Abfahrt runter nach Cortina, da hatten wir auf dem Rad alle Gänsehaut, weil es so unfassbar schön war. Du siehst das erste Mal dieses Dolomiten-Panorama. Man fährt durch so eine alte Bahntrasse, aber die Bahntrasse ist halt nicht so wie hier, irgendwie Wuppertal-Solingen mit perfekt ausgeleuchteten Tunneln und allem, sondern du fährst halt wirklich in den Tunnel rein und du denkst dir, okay, ist das jetzt gleich ein Bergwerk oder ist das wirklich ein Tunnel und du siehst wirklich nichts, es ist stockfinster und dann fahren wir aus dem Tunnel raus und du siehst Cortina so am Horizont und die Dolomiten am Horizont, rollst da runter und ja, wirklich unfassbar schön. Von da aus dann so ein bisschen weiter Richtung Sella Ronda, auch, also es, von da aus wurde es eigentlich jeden Tag immer, immer besser. Zwar auch immer, immer härter, aber auch immer, immer schöner. Wir hatten ja bis dahin auch echt eigentlich keine Ausfälle oder Defekte, meine ich. Außer also in Cortina haben wir einmal eine Bremse entlüften lassen müssen, die ist dann irgendwann, die man bis zum Lenker durchziehen konnte. Aber auch da, wir sind zum Radhändler hingerollt, der Typ war super korrekt, hat uns noch seinen Hochdruckreiniger gegeben, damit wir unsere Bikes putzen konnten. Er hat schnell die Bremse entlüftet. Wir haben, glaube ich, 20 Euro in die Kaffeekasse reingeschmissen und damit war das auch erledigt. Ich muss mal gerade auf meine Notizen schauen, was wir...
Gab es irgendwelche Mega-Fails oder irgendwas krass Gefährliches oder war es echt alles relativ safe? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, dass es kein großes Drama gab, außer einmal Bremse entlüften.
Nee, also... Einer von uns ist in einer Abfahrt halt wirklich in so einer sehr, sehr langsamen Schotterserpentine einmal gestürzt, aber es war halt wirklich, okay, eine Schürfwunde am Oberschenkel und that's it. Und das war halt wirklich das Dramatischste sozusagen. Also von daher, wenn man überlegt, dass man zu viert 1000 Kilometer Rad fährt, ne, auf den Wegen, wo wir Rad gefahren sind, halt sehr viel über 2000 Metern, wo auch sehr viel schief gehen kann, war das wirklich absolut in Ordnung. Also halt natürlich trotzdem doof, dass es passiert ist, aber es ist echt alles super, super gut gelaufen. Wir haben echt auch vorher die Route, ne, dann ja, alle vier haben sich die nochmal angeguckt, nochmal geschaut, okay, wo gibt's potenziell irgendwie Stellen, die vielleicht nicht so cool sind. Wir haben uns dann auch jeden Tag abends immer ein bisschen Zeit genommen, zusammen auf die Route drauf zu gucken für den nächsten Tag und dann echt nochmal geschaut, okay, gibt's Stellen, die irgendjemandem nicht passen, was auch echt immer super wichtig ist, dass da alle dann irgendwie offen sind, ne? Also wenn sich jemand halt nicht gut fühlt und man eine super harte Anstiege runterfährt oder extrem fordernde Abfahrten runterfährt, dann muss man da halt immer super ehrlich miteinander sein. Das waren wir aber immer und haben dann auch echt ehrlich gesagt, wenn uns Dinge nicht gepasst haben. Und ich glaube, dadurch haben wir auch schon echt viel vermieden, sage ich mal. Es gab zwar trotzdem noch echt sehr, sehr viele Abfahrten, die sehr, sehr anspruchsvoll waren und wirklich am Limit sind, wo wir aber alle eigentlich unten ankamen und gesagt haben, okay, das war geil am Limit. Und es hat Spaß gemacht.
Okay, nice.
Ja.
Ja, und in wie vielen Seen habt ihr gebadet?
3. Wir haben tatsächlich wir haben das Mittelmeer geskippt, weil wir wirklich einfach nur schnell weg wollten. aber wir haben uns eigentlich fast, es gibt halt überall diese Wassertränken oder diese Trinkwasserbrunnen. Und da haben wir eigentlich fast immer irgendwie Kopf geduscht oder halt zumindest dann halt einmal den ganzen Körper nass gemacht. Wir hatten einen sehr hohen Verbrauch von so Eisbeuteln, ne, die man immer so an Tankstellen kriegt, in diesen riesengroßen Kühltruhen drin. Da haben wir eigentlich fast bei jedem Stopp immer einen Beutel geholt und die 2 Kilo Eis dann unter uns aufgeteilt. Das war auch echt geil, immer so ein paar 100 Gramm Eis in die Trinkblase rein. Dann hattest du so ein bisschen Kühlung am Rücken und halt auch in den Trinkflaschen. Das hat echt sehr viel gebracht und auch guter Lifehack, was wir dann gemerkt haben, so in den Cargo-Bib, einfach in die Taschen Eiswürfel reinmachen. Dann hast du die ganze Zeit Kühlung am Oberschenkel.
Geiler Hack.
Also ohne Witz, das hat es richtig gebracht. Das habe ich gestern tatsächlich, wir haben das dann gestern auch direkt nochmal angewendet, haben bei einer Tankstelle im Bergischen Halt gemacht und dann haben wir uns auch direkt die Cargo-Hose mit Eiswürfeln voll gemacht. Und das bringt dir echt dreiviertel Stunde richtig gut Kühlung. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
Aber wo Tankstelle, wo wir am Anfang über die Gravel-Runde von gestern geredet haben, also von Sonntag, man muss Tankstops planen. Man muss wissen, wo man Wasser bekommt. Das ist krass, ey.
Ja, ja, die Gegend ist echt ein bisschen wilder Westen.
Also ja, du kommst durch Orte und da leben auch nicht wenig Menschen zum Teil, aber da ist halt nichts.
Ja.
Das ist echt krass.
Ja, also das haben wir auch regelmäßig, das Problem, wenn wir so Trainingsrunden fahren da hinten raus, da hast du echt Probleme, wenn es richtig heiß ist, wenn du so wirklich alle 1,5-2 Stunden theoretisch Wasser auffüllen müsstest. Das wird dünne, da musst du dich schon gut auskennen. Aber
ja.
Okay, wenn ich die nächste Route plane, dann plane ich Tankstops ein.
Ich kann mich darum ja auch selber kümmern, aber es war auf jeden Fall,
Aber wenn man da nie fährt, dann weiß man das nicht, ne? Weil man denkt, ja okay, wir sind in NRW, das ist jetzt nicht...
Ja, ich fahre da ja auf der Straße, ich bin da auch schon Intervalle gefahren, aber es war halt auf der Straße, Intervalle, fährst du so 35 bis 38er Schnitt, das heißt, du bist relativ schnell auch wieder von A nach B und so, aber so Gravel, Aber ja, das nochmal dazu zum Thema Tankstellen, dass man in NRW auch gut planen muss.
Ja.
weil das wie in den Bergen ist.
Auf jeden Fall.
Aber würdet ihr die Route nochmal genauso machen oder habt ihr jetzt irgendwie schon so ein paar Sachen, wo ihr gemerkt habt, ey, das hat gar nicht irgendwie funktioniert, war nicht so geil. Klar, aus Venedig raus Richtung Slowenien, das war...
Ja, ich glaube, wenn wir auch die Wahl gehabt hätten, wir haben halt Venedig eigentlich nur genommen, weil von Düsseldorf und Köln da jeden Tag Flüge hingingen. Ne? Wir konnten Freitag ohne Urlaubstag abends losfliegen und hatten dann den ganzen Samstag schon, also haben uns dann Freitagabend eben schon um die Bikes gekümmert, haben die alle am Flughafen aufgebaut, konnten irgendwie einmal entspannt essen gehen und dann halt morgens wirklich direkt losfahren. Das war wirklich der einzige Grund, warum wir Venedig gewählt hatten. Ansonsten wären wir auch irgendwie direkt nach Slowenien geflogen. Was ich jetzt auch noch gesehen habe, was echt gut gegangen wäre, wäre Zagreb in Kroatien. Ja. Da ist man auch gar nicht so weit weg. Aber das wäre auf jeden Fall noch ein Punkt, wo wir gesagt hätten, okay, dann wäre auch der erste Tag echt bedeutend schöner gewesen. Dann hätte man halt direkt in Slowenien oder Kroatien starten können. Wir hatten uns auch informiert, was so Nachtzüge angeht, weil jetzt auch ab Düsseldorf ein Nachtzug Richtung Österreich durchfährt. Der kostet aber pro Person...
Tag-Nacht-Zug wahrscheinlich, oder?
Genau, also der kostet halt pro Person irgendwie 200 Euro. Und ja, wenn man die Züge in Deutschland kennt, dann will man davon nicht seinen Urlaub abhängig machen. Oder nicht unbedingt seinen Urlaub abhängig machen. Zumindest wenn man halt, oder zumindest nicht, wenn man so wenig Zeit hat und einen relativ straff, ja, einen relativ straffen Zeitplan hat. Aber ansonsten,
habt ihr sonst immer im Hotels geschlafen oder Pensionen, also nie draußen?
Ja.
Geil.
Ja, wir haben ja unseren einen Kumpel noch überredet, dass wir, also Tobi haben wir noch überredet, dass wir dann doch noch Schlafsack, Isomatte und Biwaksack mitnehmen. Und haben die alle schön eine Woche spazieren gefahren. Also ich habe meine Lenkerrolle einmal unter den Lenker gemacht, vollgestopft mit allem Schlafequipment und die dann auch, als ich dann wieder zu Hause angekommen bin, wieder genauso aufgemacht und ausgepackt, ohne komplett unverändert. Tatsächlich hat sich das echt immer super gut ergeben, dass wir jeden Abend eigentlich ein echt gutes Tagesziel hatten in einer relativ großen Stadt. Man muss es halt auch echt immer ein bisschen davon abhängig machen, wo man eine Unterkunft findet und die sind dann halt auch echt meist in den großen Städten und dann halt eben auch, wo man noch Abendessen findet, weil so in den, sag ich mal, abgelegenen Ecken der Alpen findest du halt auch echt nicht immer nach 20 Uhr noch Abendessen oder an jedem Wochentag Abendessen, zum Beispiel manchmal, ne, wir hatten auch einmal montags, dass da Ruhetag war und wir in einem eigentlich großen Ort nur ein Restaurant hatten, zu dem wir konnten. Und dementsprechend hatte sich das echt immer so ein bisschen automatisch ergeben, dass wir dann, ja, dadurch, dass wir auch echt jeden Tag eigentlich fast bis 19 Uhr gefahren sind, ja, dann nicht mehr die Chance hatten, quasi noch einzukaufen und dann noch einen Schlafplatz aufzuschlagen. Deswegen war das so ein bisschen hinfällig mit Schlafsack. Aber war am Ende des Tages auch für die Erholung, glaube ich, ganz gut, weil wir konnten jeden Tag waschen, hatten jeden Tag frische Klamotten, was, glaube ich, mit dem Schweiß in den Polstern auch nicht so verkehrt ist. Das Ganze war durch die Hitze echt auch ohnehin hart genug. Ich weiß nicht, ob es da nochmal so einen zusätzlichen Faktor Komfort weniger gebraucht hätte.
Ja.
Von daher, das war schon in Ordnung.
Ja, sehr nice. Dann letzte Frage, bevor wir zum Trainer rübergehen. Kaloriendefizit?
Ja,
ihr habt gut gegessen.
Ja, also eigentlich, da war die lustigste Story. Wir sind einmal dann auch irgendwie aus Slowenien rausgekommen. An dem Tag kamen wir aus Slowenien raus. Und die Ecke ist echt sehr, sehr dünn besiedelt. Waren dann noch irgendwie baden und haben gesagt, ja, okay, komm, wir fahren jetzt noch die Abfahrt runter, bis wir wirklich ein gutes Restaurant finden, wo wir uns dann auch vernünftig die Bäuche vollschlagen können. Hatten die Kellnerin gefragt, hey, wie sieht denn eure Portion Pasta hier aus? Ne? Wird man davon satt oder ist das mehr so ein Primi Piatti, ne? Also so eine Vorspeise, so eine typische italienische? Weil das gibt's ja halt auch mal gerne, ne? Dass man dann halt irgendwie so eine, ja, das ist dann so eine kleine, so ein kleines Schüsselchen an Nudeln und damit, ja, kommt man halt nicht so weit. Und die meinte so, nee, das ist schon eine vernünftige Portion. Dann haben wir ihr vertraut und haben dann erstmal alle einen Teller Nudeln bestellt und sind dann, haben dann Essen bekommen von ihr, hatten dann alle, glaube ich, relativ große Enttäuschungen in die Gesichter geschrieben gestehen oder hatten dann relativ große Enttäuschungen in den Gesichtern stehen gehabt. Und haben dann quasi direkt, was uns auch echt, also da kamen wir uns auch wirklich ein bisschen schlecht vor, aber wir haben halt direkt in dem Moment, wo sie die Teller auf den Tisch gestellt hat, direkt nachbestellt, haben halt gesagt, ja, okay, dann kannst du eigentlich für uns alle nochmal dasselbe Gericht nochmal bringen. Und wir hatten dann, als wir zusammengepackt haben, nur irgendwie noch über ein Ohr gehört, dass sie dann bei einem anderen Tisch sich darüber ausgelassen hat, dass die verrückten Deutschen beide oder alle zwei Teller Nudeln plus Dessert gefuttert haben. Und was das denn für quasi so für Tiere sind oder wie verfressen die denn bitte sind. Und dann hat man auch so das eine oder andere Mamma Mio vom Tisch gehört. Ja, das war auf jeden Fall ganz lustig, aber ja, es ist halt so, ne? Also du bist halt eigentlich nur damit beschäftigt, ja, irgendwie deine Kalorien so wieder aufzufüllen, ne? Weil wenn du den ganzen Tag einfach auf dem Rad sitzt, ne, du kommst auch nach Hause und wir haben zwar dann auch echt immer so relativ basic gekocht, was dann auch super schnell ging, aber selbst so in der Zeit vom Ankommen bis zum Kochen hast du halt dann auch einfach echt so eine Tüte Haribo noch vernichtet oder irgendwas anderes, was gerade irgendwie noch greifbar war, dir einfach reingehauen und ja, das zeigt so ein bisschen, wie das da so abgeht. Genau, und yes. Dann noch vielleicht eine Sache, so typisch Credit Card Bikepacking. Wir mussten einmal einen Ruhetag machen, der uns aber echt gut in den Kram gepasst hatte, weil wir hatten vorher halt echt so drei Dolomiten-Etappen, sind dann Richtung Schiffserjoch gefahren, also Richtung Stelvio, und hatten dann auch wieder zwei sehr harte Tage vor uns, auch so mit ja jeweils mindestens einer Stunde Radschieben und Wandern. Und dann hatten wir halt auch gesagt, ja, okay, es regnet den halben Tag und wir fahren eigentlich nur von Bozen Richtung Stelvio hoch. Was machen wir? Und sind dann auch von Bozen eigentlich hochgefahren, die 80 Kilometer irgendwie Richtung Prat, da am Stifterjoch, und haben uns dann echt so ein Wellness-Hotel gegönnt und hatten dann halt echt ab 13 Uhr Dauerregen und haben dann den Rest des Tages schön in der Sauna und im Whirlpool verbracht. Also das war auch ganz, ganz nett.
Nice.
Ja.
Ja. Dann jetzt noch, bevor wir gleich zum Trainer wirklich rübergehen, da hast du ja auch einige Fragen, die auch noch auf das, was du da gerade gemacht hast, auch mal zurückführen. Am Wochenende findet der Free Rides statt, das Etappenfahrt, oder die Etappenfahrt aus UCI-Rennen. UCI-Rennen fährst du, ich fahre die Etappenfahrt. Die ersten, what? Fährst du
UCI-Rennen? Ich fahre UCI-Rennen.
Ja, genau, du fährst nur UCI-Rennen. Genau, und die ersten Das machen wir mal einen Schnelllauf. Die ersten Namen sind jetzt so bekannt, die uns mitgeteilt wurden. Ist auf jeden Fall im Männerbereich solide besetzt. Gerade das UCI-Rennen, da kommt der Tracker- und Unbound-Sieger und amtierender Europameister Mats Wurtz-Schmitz. Bei den Männern, bei den Frauen ist auch echt sehr, sehr gut besetzt. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ist auf jeden Fall eine Startliste, auch gerade fürs Etappenrennen, die, die ein Auer mit sich bringt. Aber ja, davon nur von unseren Erlebnissen, unseren gemeinsamen Erlebnissen, weil wir haben jetzt ja quasi zwei in den nächsten zwei Wochen. Einmal Free Rides zusammen, UCI, und dann Deutsche Meisterschaft, wo du ja mal Edelhelfer sein willst.
Das besprechen wir noch, wie das läuft.
Genau. Das können wir euch dann in der nächsten Folge mitteilen, die ja in zwei Wochen rauskommt, was ja quasi dann zwei Tage nach der oder drei Tage nach der Deutschen Meisterschaft ist. Aber jetzt holen wir erstmal meinen Trainer dazu.
Genau. Ja, ich bin echt mal gespannt aufs Zeitfahren. Also Gravel-Zeitfahren finde ich, glaube ich, einen coolen Modus. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das tut mir fast ein bisschen leid, dass ich das verpasse. Und da bin ich mal auf die Leistungswerte gespannt, was da so abgefeuert wird. Weil ich glaube, es sind irgendwie 13 Kilometer.
14 Kilometer, ja. Ey, das kannst du gerne für mich fahren, weil ich werde da nicht gut performen. Also ich bin kein guter Zeitfahrer. Und ich sehe jetzt schon in meinem Kopf wieder, dass ich mir irgendeine Zahl vornehme, die ich auch eigentlich realistisch fahren kann, aber dann nicht erreichen werde aus irgendwelchen Gründen und dann so mental bekomme und nicht gut fahre. Und dann die nächsten Tage bei den Etappenrennen, bei den längeren versuchen muss, das wieder wettzumachen.
Nicht manifestieren. Man kann auch das, man kann auch das Gegenteil manifestieren.
Ja. Genau.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Kurze Werbepause, aber eine, die euch tatsächlich was bringt, wenn ihr wie wir viel auf dem Rad sitzt. Wer viel Rad fährt, kennt das. Irgendwann sind nicht nur deine Beine müde, sondern auch Hände, Nacken und Rücken. Die ganzen Vibrationen, gerade beim Graveln, die ganz kleinen Schläge vom Untergrund, die summieren sich einfach über die Stunden.
Ja, und viele optimieren da zuerst Reifen, Lenkerband oder Laufräder. Aber unser heutiger Partner Redshift Sports geht das Thema etwas anders an. Die setzen nämlich direkt an den Kontaktpunkten zwischen euch und dem Bike an, nämlich Vorbau und Sattelstütze. Da gibt es zum Beispiel den Shockstop-Vorbau, der mit einem Drehgelenk und wechselbaren Elastomereinsätzen arbeitet und dadurch bis zu 20 mm Federweg vorne am Cockpit bietet. Das Fahrgefühl bleibt dabei direkt, also wenn man aus dem Sattel geht, bleibt das Cockpit schön steif. Es wirkt nicht schwammig, aber die Hände, Arme und Schultern werden eben spürbar entlastet, wenn es Schläge von unten gibt. Die Härte lässt sich dabei über verschiedene Elastomere an eben dein Körpergewicht und deine Vorlieben anpassen. Und für alle, die es eben besonders leicht mögen, gibt es auch eine Pro-Variante mit Titankörper, die nochmal 15% leichter ist.
Am Heck gibt es die passende Ergänzung dazu, die Shockstop-Sattelstütze. Die arbeitet mit einem Parallelogramm-Design und interner Feder mit bis zu 35 mm Federweg. Das Besondere, sie federt nicht einfach gerade nach unten wie konventionelle Sattelstützen mit Flex, sondern leicht nach hinten unten, sodass die Sattelneigung gleich bleibt. Über die Einstellschraube lässt sich die Vorspanne individuell justieren. Ergebnis? Weniger harte Schläge im Sattel, ein ruhigeres Fahrgefühl und man bleibt einfach länger frisch.
Ja, und für alle, die wie ich nicht so ein richtiges Stadtrad haben und auch keine Lust haben, mit Straßenschuhen auf SPD-Pedalen zu fahren, gibt es dann auch noch die Mousetrap-Pedaladapter. Die sehen auch so ein bisschen aus wie eine klassische Mausefalle, haben aber einen echt praktischen Nutzen. Die klickt man ohne Werkzeug einfach in SPD-kompatible Pedale und damit habt ihr quasi aus eurem Klickpedal direkt ein Plattformpedal gemacht. Also super praktisch, wenn man, wie ich aktuell, jeden Tag zum See fährt, mal eben schnell zum Friseur radeln muss oder eben einfach für Tage, an denen man einfach keine Lust auf Radschuhe hat. Redshift Sports hat dabei übrigens echt noch viel, viel mehr im Portfolio. Von Lenkern über Lenkerband, auch Bikepacking-Taschen und Aerobars. Darüber hinaus gibt es auch noch viele andere Produkte. Also egal, ob jetzt langes Bikepacking wie bei mir, eine schnelle Ausfahrt auf dem Rad oder eben der kurze Abstecher zum Badesee, Redshift hat mit Sicherheit etwas für euch, das zu euch und eurem Rad passt.
Mehr Infos zu Redshift Sports, dem Shockstop-Vorbau, der Shockstop-Sattelstütze und dem Mousetrap-Pedaladapter findet ihr auf redshiftsports.com oder bei eurem Fachhändler. So, und hier ist er, der gute Dr. Sebastian Rösler. Mein Trainer, wer kennt ihn nicht, wer mag ihn nicht? Auch berühmt aus meinen YouTube-Videos. Hallo Sebastian.
Hallo, Plural, ich erinnere mich nur an ein Video.
Nee, das ist wirklich nur eins. Ja. Aber wenn wir Glück haben, tauchst du vielleicht noch ein paar mehr Videos auf, weil ich habe ja gehört, dass du jetzt regelmäßig Teil meiner Reisegruppe sein möchtest in Zukunft.
Ja, ich möchte Spaß keine, hattest, keine, keine Rede, aber sonst funktioniert der Laden ja nicht.
Ja, gut, geschmeidiger Einstieg.
So, genau.
Nee, genau, wir haben dich heute hier bei uns. Ist ja irgendwie im Outside-Podcast, warst du ja auch regelmäßig da, so ein, zwei Mal im Jahr. Und ist immer wieder Zeit, darüber zu reden. Was hat sie eigentlich so getan? Macht es der alte Mann, also ich noch? Wie lange mache ich es noch? Ist auch so eine Frage von Simon hier drinne. Wie lange kann ich noch besser werden? Das ist auf jeden Fall auch so. Bin ich mal gespannt, was der Trainer sagt. Ob ich danach einfach weinend mich irgendwo hinlege in der Ecke.
Karriereende oder im Podcast. Erwarten wir eigentlich schon besprochen. Paul, müssen wir eigentlich mal von Anfang an hier drüber reden. Das ist ja quasi das Comeback vom Retirement.
Das Comeback vom Retirement. Ja, ja, gehen wir mal rein. Wie wollen wir reingehen, Simon?
Boah, ich glaube, es ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich müssen wir erstmal die generelle Stage setten, so wie man sagt. Also wo befinden wir uns? Wir befinden uns ja quasi im Umbruch zwischen zwei Saisonhälften und ich meine, du bist ja in der ersten Saisonhälfte einige längere Rennen gefahren und jetzt in der zweiten Saisonhälfte kommen ja eigentlich ausschließlich kürzere Rennen und ein Zeitfahren auf Gravel, auf das du dich sehr freust, was ich eben schon gehört habe. Wie schafft man es bei Anbau und abzuliefern, aber auch bei einem 14 Kilometer Gravel-Zeitfahren abzuliefern?
Ja, gut. Also das Zeitfahren ist vielleicht nicht der Saisonhöhepunkt. Damit fängt schon mal an. Aber es ist natürlich total, wie du sagst. Also ich habe, glaube ich, schon vor längerer Zeit mal im Outside-Podcast und auch mit Paul natürlich immer drüber gesprochen, dass der Gravel-Sport sich irgendwann spezialisieren wird. Ja, also das sehen wir. Wir haben natürlich Leute, die eher die UCI-Rennen fahren, die 3, 3,5 Stunden, wie lange auch immer brauchen oder dauern. Und dann haben wir halt die Rennen, die ein bisschen länger sind, so ein bisschen Richtung Ironman aus dem Triathlon, damit der Triathlon jetzt ja auch nochmal ein bisschen direkt vorkommt, so Freude von Paul. Und ist ja tatsächlich so ein bisschen eine Entwicklung, die ich jetzt aus dem Triathlon auch kenne, also von der Mitteldistanz, Langdistanz, die unterschiedlichen Distanzen. Und es ist durchaus so, dass man die Welten miteinander verbinden kann, weil eins verbindet die Welten natürlich und das ist eine ganz hohe aerobe Kapazität irgendwo, ne? Also du musst halt viel Ausdauer mitbringen. Ansonsten kannst du weder 3, 3,5 Stunden gut fahren, noch wie sind 7, 8, 9, 10 Stunden. Je nachdem, wie schnell der Kurs ist, wie lange er dann tatsächlich ist. Tracker war ja dann gar nicht 360 Kilometer und so weiter. Aber, und das ist natürlich auch klar, und darauf zieht deine Frage ja besonders ab, ist, dass die zweite Saisonhälfte sicherlich punchiger für Paul wird. Also nicht nur das, die 25 Minuten Zeitfahren am Freitag in Winterberg, sondern eben auch, die ganzen UCI-Rennen sind viel punchiger. Es geht viel mehr darum, was kannst du über 3, 4, 5 Minuten, je nachdem Streckencharakteristik eben, aber eben vielleicht maximal 10 Minuten wirklich leisten. Und was kannst du oder wie häufig kannst du das auch tun? Und dafür musst du es erst einmal können. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Das vergessen dann mittlerweile viele auch im Thema Durability, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass das ganze Rennen zu können, sondern du brauchst natürlich auch erstmal die Grundvoraussetzung. Und da muss man sagen, ist es bei Paul so, dass er erstmal genau das nämlich mitbringt. Also trotz seines fortgeschrittenen Alters. Das darf ich sagen, weil ich ja ein Jahr älter bin als er. Und muss man tatsächlich sagen, dass er eigentlich immer der punchigere Typ war für einen Gravelfahrer. Also wir hatten eigentlich immer die Herausforderung, quasi die Durability, das Stehvermögen, kann man sagen, für die langen Distanzen aufzubauen. Das ist uns, glaube ich, dieses Jahr so gut gelungen wie noch nie. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz bullig, wie man in der Finanzwelt sagt, obwohl ich damit nichts zu tun habe, dass die zweite Saisonhälfte Paul eher liegen wird. Und ich denke, dafür haben wir die letzten Wochen auch gut trainiert.
Das heißt, investiert in mich.
In dich investiere ich den ganzen Tag gefühlt.
Ja. Der Kurs steigt immer weiter. Nee, aber Okay, jetzt zweite Saisonhälfte, sagst du, es liegt mir eher, aber erste Saisonhälfte haben wir es ja trotzdem bekommen, irgendwie so den Schalter umzuschalten.
Umzulegen.
Umzulegen, so sagt man. Was waren da so die Hauptauslöser für so in deinen Augen? Also, dass uns das endlich mal geglückt ist. Also in den letzten Jahren hat es ja über eine gewisse Dauer immer irgendwie funktioniert. Also so 6-7 Stunden, ja auch bei Unbound, ne, konnte ich ja schon mitfahren. Auch wenn jetzt dieses Jahr Unbound nicht auch nicht die vollen 10 oder 9 da irgendwie durchgefahren habe, aber ich war ja auf einem generell anderen Niveau und auch, ich glaube, Trager habe ich dann ja gezeigt, dass ich auch über 10 Stunden schnell fahren kann oder länger. Mhm. Was waren da so die Hauptgründe?
Also, wenn man sich das generell anschaut, dann geht es ja eigentlich immer um Energieumsatz und wie viel Energie kann man dann pro Zeiteinheit nochmal über eine längere Dauer und am Ende einer längeren Dauer umsetzen. Und das ist also stoffwechselabhängig, weil wenn ich noch eine gewisse Energie umsetzen muss, dann sind vielleicht die Glykogenspeicher, egal ob ich 120 Gramm pro Stunde aufnehmen kann oder nicht oder noch mehr, irgendwann auch mal ja Fritte oder zur Neige quasi gefahren. Und dementsprechend muss man dann eben schauen, wie kann man das umstellen. Und das muss man schon sagen, so konsequent wie dieses Jahr, das berühmte Pogi Zone 2 Training haben wir noch nie gemacht. Hatte auch immer seine Gründe, ja. Gab es auch immer Argumente, das nicht zu tun, aber wir haben das dieses Jahr wirklich so, ich würde fast schon sagen, exzessiv wie noch nie gemacht. Hätte auch nicht gedacht, dass es so gut anspricht bei dir, weil ich so auch jetzt im Nachhinein bei einem anderen Fahrer auch noch gesehen habe diese Saison, übrigens auch im Gravel-Bereich. Ich denke, das, also ganz einfache Antwort, dann war es sicherlich das. Dann noch Heat Training, das hat sehr gut funktioniert, aber ich glaube, der Haupttreiber neben jetzt einzelnen Intensitätszonen im Training war es tatsächlich, dass du im Grunde nicht krank warst. Also du hattest eigentlich eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Wir hatten kaum mal irgendwie einen größeren Ausfall. Und das war eigentlich der Haupttreiber in den letzten Jahren, warum es dann vielleicht auch mal nicht funktioniert. Und vor allen Dingen immer wieder zu den falschen Zeitpunkten. Das ist klar, eine Krankheit kommt immer zum falschen Zeitpunkt, aber es gibt halt falsche und ganz falsche Zeitpunkte. Und wir hatten leider dann immer so relativ ganz falsche Zeitpunkte erwischt in den letzten Jahren. Und ich glaube, ein gezieltes Trainingslager auch noch auf Teneriffa?
Gran Canaria.
Gran Canaria, genau. Verwechsel ich immer. Und das war, glaube ich, auch sehr, sehr gut im Nachhinein. Das war sicherlich ein Schlüssel. Ja, ich glaube, so einfach war es dann schon. Also so viel mehr Gedanken waren da gar nicht drin, aber man muss sie halt trotzdem treffen.
Schaut ihr euch dann, also wie sieht das an der Steuerung aus? Wollt ihr dann einfach quasi 0 oder 1 erreichen? Oder sagt ihr dann auch, ja, okay, wir wollen vielleicht auch irgendwie, also wir gucken uns die Rennen ganz genau an und gehen wirklich detailliert ins Profil der jeweiligen Rennen, die in deinem Kalender stehen? Oder ist es wirklich eher so, okay, generell, wir müssen quasi aus dieser Form, aus dem Frühjahr weg und in eine andere Form rein und die ist generalistisch so oder so?
Meinst du jetzt für die zweite Saisonhälfte? Oder ich verstehe genau. Die Frage jetzt noch gar nicht an.
Okay. Genau, also.
Oder generell, oder meinst du es einfach generell? Also jetzt Tracker-Anstieg 10 Minuten lang, ob man sich darauf speziell vorbereitet oder wie?
Genau. Okay. Also dass man halt wirklich so die Rennen so im Detail sich anschaut und auseinandernimmt und dann sagt, okay, da und da müssen wir gut performen, darauf arbeiten wir ganz gezielt hin.
So und so. Also ich bin nicht der allergrößte Fan von, ehrlicherweise. Weil erstens kommt das anders und zweitens, als man denkt. Und dann darfst du eins nicht vergessen, es gibt jetzt noch eine mentale Komponente. Und ich stell dir vor, du hast die ganze Jahr für diese 10 Minuten trainiert. Und dann ist irgendwas. Hast du vorher einen platten Reifen. Und dann kannst du nicht, weiß ich nicht, da die Attacke über 10 Minuten setzen. Dann habe ich schon ganz häufig auch in anderen Sportarten mitbekommen, dann ging der Masterplan, für den ich ein halbes Jahr trainiert habe, nicht auf. Und dann war das ganze Rennen hinüber. Also deshalb glaube ich immer, musst du der Generalist sein natürlich und das, wenn du eine verdammt hohe Ausdauer, eine hohe Ausdauerleistungsfähigkeit hast, dann heißt das auch, dass du gut 5 bis 10 Minuten fahren kannst. Also das geht eigentlich nicht einher. Ansonsten hast du halt einfach nur noch Durability trainiert, das meinte ich eben. Und dann fehlt dir eigentlich die grundsätzliche Kapazität. Und das war sicherlich beim Tracker dieses Jahr so, dass wir wussten, okay, es gibt 1, 2 Stellen, die sind sicherlich entscheidend. Und was wir aber auch wussten ist, da wird's, und das ist ja beim Gravel eigentlich auch immer eine Wahrheit, kommt natürlich immer auch nochmal auf die Strecke an. Es ist relativ steil, man braucht ein hohes Drehmoment und das war sicherlich auch ein Schlüssel, an dem wir dieses Jahr gearbeitet haben. Aber das ist jetzt gar nicht so sehr für die Durability das Thema gewesen, sondern das war wirklich auch um im Gelände, sprichwörtlich, ein hohes Drehmoment auf, nicht auf die Straße, sondern auf den Schotter zu bekommen. Und das haben wir dann schon auch trainiert in unterschiedlicher Couleur. Und ja, aber ich glaube, das Rennen in Girona dieses Jahr hat wieder gezeigt, dass es eigentlich gut war, der Generalist zu sein, weil es sind halt, ja, nach kurzer Zeit hatte Paul, musste zweimal kurz sich um seine Reifen kümmern und dann sind irgendwann die Bremshebel ein bisschen verrutscht und dann kannst du ja nicht sagen, ja gut, ich konnte es aber jetzt eigentlich nur so genau spezifisch, wie wir es trainiert haben, sondern dann musste er mit seiner Erfahrung und mit seiner Ausdauer das eben kompensieren. Das hat er sehr, sehr gut gemacht.
Was man da halt auch nochmal sehen muss, ist auch, dass wir momentan einfach einen Fahrer haben, jetzt Mats Hurt-Schmitz, an dem du dich irgendwo, also ich messe mich jetzt schon mit ihm, also ich will halt da mitfahren können oder näher kommen, wie auch immer man es sagen will. Und das ist eher so eine generelle Frage, also bringt es mir jetzt auch gerade gar nichts aus, jetzt auch vom Kopf her, allein um mich jetzt irgendwie auf so ein 10-Minuten-Intervall irgendwie zu spezifizieren, sondern weil ich weiß halt, dieses Overworld-Ding, da haben wir einfach noch viel zu viel Arbeit zu leisten oder haben noch viel Spielraum, sagen wir mal so, nicht viel Arbeit zu leisten, sondern viel Spielraum, dass es noch gar nicht so krass spezifisch sein muss. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir da schon angekommen sind, weil am Torque können wir noch viel mehr machen, wir können noch mehr Heat machen, also noch mehr diese generellen Dinge, die erstmal wesentlich größer sind, als jetzt, wie gesagt, irgendwie so ein spezifisches 1-Minuten-Intervall oder wie auch immer. Also was ich meine, es ist halt gerade noch einfach viel genereller. Und ich habe auch so das Gefühl, dass, ich meine, ich bin jetzt 40, aber dass es irgendwie auch nie aufhört, generell zu sein. Und ich weiß nicht, wann man an so einem Punkt ist, zumindest war ich ja noch nie, wo man wirklich so kleinspezifisch werden muss, also so mikro ja schon fast, ob das für mich überhaupt der richtige Weg wäre.
Ja, und was ich dazu auch sagen möchte, ist, das sind ja die Sachen, die dann nicht das Rennen, also vielleicht mal entscheiden, aber eigentlich auch nicht. Weil so die Ausdauer wird getragen von einer hohen LT1 oder Fatmax, ja. Also das ist zum Beispiel viel, viel wichtiger, also das über die Zone 2 halt im hohen Volumen zu trainieren, weil das Volumen ist, was die halt, wie gesagt, die Performance im Wettkampf trägt. Und wenn du dich jetzt nur auf die 10 Minuten bei Kilometer, in Girona konzentrierst, dann ist das schön und gut. Aber wenn du das andere dann vernachlässigst, dann hast du wieder das Problem. Und ich habe diese Woche ganz gespannt, das habe ich Paul auch schon gesagt, den Besenwagen-Podcast, ich weiß es nicht mehr, wie hieß er, der Aerodynamik-Experte.
Oh, jetzt, ja, ich kann ja gar nicht.
Ist gut, dass du deine Gäste mit Namen noch kennst. Ja. kannst du vielleicht nachher nochmal einsprechen. Nein, aber fand ich eine sehr gute Folge. Ich habe leider auch vergessen, den Namen, aber fand ich super gut. Und
Ingmar.
Jungnickel,
so. Genau. Und der Ingmar hat eine Sache sehr, sehr gut gesagt. Er hat ja gesagt, er sucht nicht nach 20 Marginal Gains, die dann vielleicht 2% bringen, sondern er sucht nach den, 65 Watt. Weil er hat ja seinen Prozess in der Aerodynamik, muss ich sagen, habe ich einen sehr guten Kumpel, der bei uns die Aerodynamik-Tests gemacht macht, Benja Herrera, sehr wiedererkannt, weil genau darum geht's ja. Es geht mir nicht darum, wie können wir nochmal 0,1% hier durch das Training rausholen, sondern wie können wir wirklich den Paul nochmal ein paar Prozent, weil darum geht's. Also vielleicht nicht 65 Watt, das ist in der Aerodynamik natürlich, dann sitzt man sehr bescheiden auf dem Fahrrad und sitzt danach halbwegs gut wahrscheinlich oder schon sehr gut auf dem Fahrrad. Das ist natürlich eine ganz andere Welt. Aber es geht wirklich darum, wie können wir es schaffen, okay, man kann nicht lange bei diesen Wettkämpfen mitfahren wir fahren ums Podium mit. Und das war der Schritt dieses Jahr. Und das ist das Einzige, was mich eigentlich interessiert, weil alles andere, da verliert man sich in Details, verliert den Überblick und trainiert nicht die Demands, worauf es eigentlich ankommt im Wettkampf.
Hm. Vielleicht einmal anschließend, da hattet ihr gerade kurz drüber gesprochen, ihr meintet irgendwie, Torque-Training war so eine Komponente, um dann auch Performance quasi auf den Untergrund zu bringen. Macht es so in deiner Sicht einen Unterschied, ob man viel auf Gravel oder viel auf Straße trainiert?
Ah, es kommt immer drauf an. Also ich finde, man kann Ausdauer eigentlich auf jedem Fahrrad trainieren. Also kannst du auf jeden Fall jetzt auf dem Hollandrad trainieren. Ist eigentlich nicht so einfach. Aber wenn es jetzt wirklich um sauberes Grundlagentraining geht, glaube ich, ist dem Rennrad jetzt nicht so viel überlegen, ehrlicherweise. Da meine ich schon, dass man das da sehr, sehr gut trainieren kann und vielleicht sogar auch besser. Ich weiß natürlich auch, dass es Studien gibt, die so die muskuläre Ermüdung auf dem Gravel auch untersucht haben. Das ist ja auch logisch. Also wenn du die ganze Zeit so kleine Schläge abdämpfen musst, dann ist das schon auch nochmal eine andere Anforderung und hast einen grundsätzlichen höheren Sauerstoffbedarf, aber es ist dann vielleicht ja gar nicht das, was du trainieren willst. Und ich glaube auch, dass, sagen wir mal, VO2-Max-Intervalle kannst du auch sehr gut auf dem Rennrad trainieren, aber gerade so die Torx-Sachen oder so. Und wenn du vielleicht auch Probleme hast, jetzt technischer Natur, also sei es bergauf oder sei es bergab, ja, dann solltest du sicherlich aufs Gravelbike gehen. Aber das gleiche Thema hatte man früher schon im Mountainbike. Da gab es Mountainbiker, die haben nur auf dem Mountainbike trainiert. Und dann gibt es Mountainbiker, die brauchen das nicht und die fahren halt einfach viel Rennrad. Und davon trainiere ich auch genug. Und die trainieren wahrscheinlich auch eher so 80, 20, 70, 30 auf dem Rennrad. Ist übrigens ein Triathlon auch nichts anderes. Es gibt Triathleten, die trainieren nur auf dem Cyferrad. Und dann gibt es Triathleten, die trainieren auch zu 80% auf dem Rennrad.
Ja, ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch schon in der Folge hier, als ich weiß nicht, ob das hier war oder im anderen Besenwagen, wo ich meinte, es kommt halt echt auch so krass drauf an, wie die Strecken gemacht sind. Also zum Beispiel, was die Runde, die du gebastelt hast, so Finnhöhe und sowas, das war gut zum Grundlagefahren. Am Anfang so ein bisschen nervig, aber hinten raus konntest du echt gut smooth so dein Ding machen. Aber dann gibt es halt so Sachen, wo du wirklich alle paar hundert Meter irgendwo irgendwas hast, wo du bremsen musst, dann kommst du in gar keinen Rhythmus rein und hast so viele Unterbrechungen, dass ich jetzt zumindest für die Qualität, die man, glaube ich, auch im Grundlagentraining braucht, dann eben nicht mehr gewährleisten kann. Und alles, was so Intervalle angeht, finde ich halt Gelände, das ist so schwierig, weil gerade wenn es so ein bisschen berghoch auch mal am Ruckeln ist, es ist mega schwer, die Watt konstant zu halten. Es ist auch gut, das mal zu machen. Also ich mache das auch gerne mal. So, wenn ich in Girona bin, fahre ich eigentlich auch fast nur Gelände. Aber jetzt so Intervalle bin ich eigentlich auch schon Fan davon, das alles so sauber wie möglich zu fahren. Ich fahre auch viele von Intervallen auf dem Gravelrad, ne, mit Gravelreifen, aber halt eben auf der Straße.
Ja, und das muss man nochmal unterscheiden. Vielleicht zusammengefasst gibt es für mich immer spezifisches Training. Und das muss eben spezifisch sein, also auf dem Fahrrad, auf dem du fährst. Ich sage sogar im Triathlon-Bereich, da wird man natürlich immer ausgelacht, ist die eine der letzten Schlüsseleinheiten, solltest du wirklich im Race-Setup trainieren. Ja, also da trainieren wir im Aero-Helm, weil plötzlich fällt dir auf im Wettkampf, also wenn ich in die Position gehe, dann sehe ich ja gar nichts, ja, weil der Kopf zu niedrig ist. Also da ist alles schon vorgekommen. Und dann kriegen sie dann irgendwie eine Nackenstarre, weil sie den Kopf anders halten mussten. Und was weiß ich, die Wettkampfverpflegung und so weiter. Und genauso ist es jetzt im Gravel-Sport auch. Also umso spezifischer die Übung sein soll, desto spezifischer muss das Gesamtsetup sein, dass der Untergrund und so weiter. Und auf der anderen Seite, wenn du physiologisch trainieren willst, also deine Grundlagenausdauer, deine Fettoxidation an der Zone 2 oder was auch immer, dann kannst du das ja auch einfach dann auf dem Rennrad machen oder mit dem Gravelrad auf der Straße, weil natürlich der große Unterschied, und das ist Pauls, glaube ich, Lieblingsthema, es ist verdammt schwer, zwei Räder 100% identisch einzustellen. Und das Gravelbike hat vielleicht nochmal eine minimal andere Geometrie als das Rennrad und so weiter. Und dann fällt manchmal der Umstieg ein bisschen schwerer. Das ist beim Zeitfahrrad, ist das immer jedem irgendwie, ne, einleuchtend, weil der Lenker ganz anders ist und so weiter. Aber so anders ist es bei meiner Meinung nach beim Gravelbike auch nicht.
Wie sieht denn heute so eine Trainingswoche aus, verglichen mit der Vorbereitung fürs Unbound? Oder Trucker?
Ja, also jetzt gar nicht. Also ich glaube, wenn man die Pläne übereinander legen würde, ist gar nicht so viel dramatisch anders. Also was wir natürlich machen, ist weiterhin die Grundlagenausdauer, also Slow-Intensity-Training aufrechterhalten. Das macht aber immer 80-90%, je nachdem, wie viel man trainiert und so weiter, des Trainings aus. Ansonsten wird man, ist es einfach nur erschöpfend, das ist klar. Und Heat-Training kommt drin vor, das haben wir damals auch gemacht. Und was jetzt vielleicht ein bisschen mehr drin ist, gerade in den letzten Wochen, weil wir so quasi du musst ja immer so sehen, du baust immer eine Kapazität auf und danach schöpfst du sie aus, sozusagen. Und da war jetzt sicherlich mehr VO2-Max-Training drin zum Beispiel in den letzten Wochen. Mhm. Kürzere Intervalle, ein Workout, was was man ehrlicherweise, das kann ich glaube ich an der Stelle auch sagen, das haben wir so ein bisschen bei Mats von Strava geklaut oder aus seinem Instagram, weiß ich nicht mehr genau. Und das war auch zum Beispiel wichtig. Das war vielleicht so die spezifischste Sache, das ist vielleicht so ein kleines Anekdötchen hier, ein kleines Geheimnis. Wir haben einen Worker tatsächlich nachgebaut, weil ich gesagt habe, naja gut, dann wissen wir ja, was er vorhat. Und ich würde sagen, das war halt ein typisches, wie attackiert ein Mats wird Schmitz Programm. Und das konnte man dann ja gut nachmachen. Und ich glaube, deswegen war Paul auch der Einzige, der mitfahren konnte in dem Moment. Hat zwar dann nicht ganz gereicht, weil Mats natürlich schon auch nochmal auf einem insgesamt aber anderen Level fährt. Und das ist genau das, was ich eben meinte. Der ist halt auch als Generalist einfach auch nochmal viel, viel, viel besser. Sowas ist natürlich dann schon auch spannend. Aber zum Beispiel das Workout, das kann man ja bei Paul auch mal nachgucken. Kann er ja auch demnächst den Mats vertaggen. das ist zum Beispiel ein Workout, das würde man jetzt für beide Distanzen eigentlich aufzeigen. Weil was ich eben noch ein bisschen vergessen habe, das wollte ich eigentlich auch eben einleitend sagen. Der Sport an sich, und das ist wie immer in den Sportarten, hat sich einfach krass entwickelt. Man muss mal eins sehen, als Paul Tracker 200, es war in 22, richtig?
Paul? 23.
22, in 23 gewonnen hat mit, ich trage noch irgendwie das Fahrrad, weil ich mir noch die Felge breche und sonst was und laufe hektisch dann am Flussufer entlang, hat er die gleiche Leistung getreten, normalized, wie jetzt über die, ja jetzt waren es ja 3,20. So, und so krass hat sich der Sport weiterentwickelt. Also das haben wir geschafft, also nicht doppelte Distanz, aber sicherlich ein paar Stunden extra. Ich weiß, die Zeiten ist nicht mehr genau auswendig. Und da sieht man einfach, dass man erstmal das ganze Niveau liften muss und sich jetzt nicht nur auf einzelne Abschnitte oder sowas konzentrieren kann. Ne?
Ja. Macht ihr viel so Fatigue-Training? Also irgendwie 5 Stunden oder 3-4 Stunden Grundlage und am Ende dann nochmal Intervalle drauf?
Ich würde es anders nennen. Also ob es jetzt 3, 4 oder 5 Stunden sind, das sagt erst einmal ehrlicherweise gar nichts aus, weil der eigentliche Parameter von Durability ist, ob du nach einem hohen Variabilitätsindex, also das ist ja Normalized Power durch Average Power, also stell dir vor, du fährst 2 Stunden GA, ja, dann ist der VI vielleicht 1,05, wenn du es richtig gemacht hast, also maximal. Das wäre jetzt ein sauberes Grundlagentraining, sagen wir mal. Oder du fährst einen 1,15er, also fährst ständig Intervalle. Also Paul weiß wahrscheinlich, welches Programm ich gerade meine, das kommt auch mal häufiger vor. Und das heißt, du akkumulierst schon einen Energieturnover plus aber auch einen muskulären Load. Darum geht es eigentlich viel mehr. Weil die Studienlage hat natürlich, als die Durability-Thematik rauskam, gesehen, okay, man muss nach 2, 2,5 oder mehr 1000 Kilojoule noch Leistung bringen können im Profibereich. Das differenziert eigentlich die Spitze von der Nichtspitze. Und auf der anderen Seite hat man dann aber in weiteren Untersuchungen rausgefunden, naja, also es kommt gar nicht darauf an, nur wie viel Energie hat man umgesetzt, sondern wie hat man diese Energie umgesetzt. Ja? Und das sieht man ja jetzt. Das sieht man ja jetzt.
Im Hintergrund wird getrommelt.
Ja, wird das Haus dekonstruiert hier. sorry dafür. Das haben wir zum Beispiel jetzt gestern, genau, war die Tour de France-Etappe ja da in dem französischen
Zentralmassiv.
Zentralmassiv. Ekelhafte Etappe. Jeder, der das gesehen hat, der wird ja sagen, ja gut, du kannst mich jetzt hier auch das Ganze einfach mal flach fahren lassen und dann fahren wir halt noch irgendwie mal hart. Nee, die haben die ganze Zeit hoch und runter geschickt und plötzlich war es halt ein Peloton, wie es bei einer Bergetappe ist, ungefähr. Also mit 2 Red Bull-Leuten nur noch, die Top-Leute von Wismar, die Top-Leute, gut, die gibt es ja nur Top-Leute bei UAE, aber da war selbst Nils Polit dann irgendwann auch schnell nicht mehr dabei, der auch richtig draufdrücken kann und auch lange draufdrücken kann. Und da sieht man einfach, es kommt gar nicht nur darauf an, nach wie viel Leistung kann ich nach einer gewissen Kilojoule-Anzahl drücken, sondern wie ist die zustande gekommen? Und das muss man trainieren.
Wann merkt ihr oder wie, in welchen Intervallen testet ihr so ab, um zu gucken, ob das Ganze anschlägt? Oder ab wann macht das überhaupt Sinn, quasi abzutesten, wann ein gewisses Training anschlägt, so wann kommt das im Körper an?
Kann ich da kurz reinwerfen? Also ich kann auch meine Antwort sagen, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Also so generell Tests in dem Sinne machen wir eigentlich nie. Wir machen Leistungstests, aber so All-Out-Sachen, um zu gucken, ob jetzt irgendwelche Parameter sich verschoben haben, machen wir nie. Und das ist auch so eine Sache, die mich manchmal, ich bin so ein Typ, ich lasse mich leicht ablenken von dem, was andere machen. Und wenn andere so vor wichtigen Rennen halt so 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten so ihre Tests erfahren, sagen, oh, neue Bestwerte, und ich das eigentlich nie mache und ich dann so zum Radrennen komme. Also ich weiß nicht, was mein bester 20-Minuten-Wert ist momentan. Ich bin klar jetzt in Polen mal 20 Minuten auch gefahren, aber da habe ich mir vorher, also da hatte ich vorher durchfallen ein. Also ich bin lange nicht mehr 20 Minuten am Stück, aber ich kann dir nicht sagen, was ich fahren kann.
Wann das ist das halt Zeitfahren?
So, auch das ist es ja nicht. Das ist ja hoch und runter. Das ist ja kein All-Out in dem Sinne. Das ist also dieses, ich könnte nicht sagen, was meine besten 3 Minuten sind, was meine besten 5 Minuten sind. Also so richtig mal voll reingehen. Weil eigentlich, das machen wir einfach nie. Ja.
Ja. Genau, wir machen es nie. Ja. Ich halte davon auch relativ wenig. Aber klar kann man immer auch sagen, man macht einen Critical Power Test und schaut sich dann an, was ist die anaerobe Kapazität, also W Prime oder was ist die CP und so weiter. Kann man alles machen. Kann man auch bestimmt gut für Training nutzen. Ist aber einfach nicht mein Ansatz. Also wenn ich eine grundsätzliche Aussage über den Stoffwechsel haben möchte, dann kommt Paul ins Labor und das gucken wir uns dann dezidiert an, weil das ist eigentlich auch immer noch das Genaueste mit Abstand. Weil ja, alles andere sind mathematische Modelle, die sind auch total fein, also sind ja auch kostenlos, dann gibt es tausende Rechner im Internet, aber da gibt es halt auch viele, viele Schwächen davon, weil ich halt gar nicht weiß, wie diese Leistung zustande gekommen ist. Dann könnte man natürlich das auch noch unter Fatigue machen, aber irgendwann testest du dann nur noch und dementsprechend geht es mir viel mehr darum, also was sagt Paul? Also was ist sein subjektives Belastungsempfinden? Und wenn der sagt, Junge, ey, also heute habe ich einfach das Bein fallen lassen und das lief, dann ist mir das viel, viel wichtiger, weil das ist ja darüber entscheidend, ob du im Wettkampf dich dann traust, auch mal die Attacke mitzugehen oder selber zu attackieren. Wenn du dich schlecht fühlst, tust du das ja eigentlich nicht, also weil du denkst, du kannst es nicht. Also es ist viel mehr Körperbewusstsein dabei. Und der zweite Punkt natürlich, der da ganz wichtig ist, ich gucke mir natürlich Herzfrequenz zu Power an, also Effizienzscore und so weiter. Ich glaube, das ist eine Metrik, die Paul eigentlich erst fast so in meinem Coaching kennengelernt hat. Die kann man nicht einfach immer für bare Münze in dem Sinne nehmen, okay, das ist jetzt gut, das ist schlecht, sondern muss man sich Verläufe angucken. Die sind auch nicht bei jeder Einheit gleich. Also die sind bei sehr intensiven Einheiten meistens höher als bei sehr lockeren Einheiten. Aber so das Gesamtbild, also deswegen ist mir Feedback wichtig. Die Daten schaue ich mir an. Aber am Ende des Tages möchte ich ja mit Paul auch nicht den Trainingsweltmeister schaffen. Das war letztens so eine kleine Diskussion zwischen uns, dass man, ja, ich muss auch mal im Training All-Out gehen. Das wäre dann super herzlich willkommen. Das kenne ich von früher selber von mir, da war ich auch mal der Trainingsweltmeister, konnte ich im Training Sachen, die habe ich im Wettkampf komischerweise nie hinbekommen. Heute weiß ich warum. Und es geht darum, im Wettkampf schnell zu fahren. Und da ist es viel, also ich kann es immer nur wieder sagen, es ist viel mehr als nur so ein Wattschwein, so ein Tretschwein zu sein, der 3 Minuten, 5 Minuten viel fahren kann. Es bringt dir relativ wenig.
Ja, dann, das hätte ich vielleicht gerade schon fragen können, aber die, ne, wenn ihr sagt, ihr baut viel Hitzetraining ein, das ist ja so in meiner Wahrnehmung, sind das ja maximal Einheiten von einer Stunde, vielleicht allerhöchstens 1,5 Stunden, oder? Und ist dann der Trainingstag an dem Punkt vorbei oder macht man daraus dann vielleicht einen Double Day oder ist die Belastung dann durch die Hitze so groß, dass man dann noch was obendrauf packen könnte?
Also es wäre schön.
Wenn es das gar nicht geben würde.
Also, in der Regel habe ich meistens 3 Stunden immer so draufstehen und dann im Anschluss direkt Hitzetraining oder Intervalle und dann Hitzetraining.
Immer mit der Pause
auch. Genau, damit Pause und sonst, wenn ich vorher irgendwie Grundlage fahre, dann gehe ich eigentlich direkt meistens auf die Rolle und mache dann mein Hitzetraining. Oder jetzt zum Beispiel diese Woche, wo wir ein bisschen Intensität rausnehmen und Belastung rausnehmen, habe ich auch einfach nur Hitzetraining in einem Tag. Aber ja, wir machen immer so 1:15 Stunden und ich weiß mittlerweile auch, wie viel ich mir anziehen muss und wie, also am Anfang habe ich auch versucht, so die Watt hochzuhalten, ne? Wenn der Fat Max steht. Dann habe ich auch versucht, eben Fat Max zu bleiben, aber dann kippst du halt vom Rad, sprichwörtlich, ab irgendeinem Punkt. Und bis du halt irgendwann auch einfach lernst und realisierst, es geht ja einfach um die Körpertemperatur und nicht darum, wie viel Watt du in dem Moment gerade fährst. Und die Watt werden natürlich höher über die Zeit, weil du angepasster bist, aber ich glaube, da muss man so ein bisschen seinen Weg finden, weil das ist gar nicht, man kann auch, finde ich, viel falsch machen, sich auch richtig aus dem Leben nehmen und nicht gut regenerieren, aber mittlerweile habe ich echt, selbst wenn ich wieder neu anfange, eigentlich ein ziemlich gutes Protokoll für mich selbst, um dann irgendwie da gut mit klarzukommen, auch im Nachgang.
Ja, also das hat Paul schon genau richtig beschrieben. Es gibt quasi zwei Arten. Einmal im Anschluss an längeres oder mittellanges, 3 Stunden ist ja nicht lang für Paul, mittellanges Training und als Reizverlängerung und das direkt auszunutzen, dass man quasi schon in den Klamotten ist und schon geschwitzt hat und die Körpertemperatur schon auch hoch ist. Also sie ist ja dann schon immer leicht erhöht, auch bei Grundlagentraining. Und oder halt als zweite Einheit, wenn man vormittags eine Hit-Session hatte, ja, oder eine kürzere Talk-Session oder was auch immer und dann Nachmittag dann nochmal Heat. Ich weiß natürlich, dass das für Radsportler ganz ungewohnt ist, zweimal am Tag zu trainieren, aber das haben wir mittlerweile auch hinbekommen und möchte da aber auch sagen, und das finde ich ganz wichtig, was Paul gerade gesagt hat, ich weiß, dass das gerade in aller Munde ist und dass sich alle jetzt im Malerkittel anziehen und oder Winterklamotten, wie Paul das macht. Wenn man es macht, es ist viel niedrig intensiver, als viele Leute das denken. Ich finde, Fatmax ist erstmal ein guter Einstieg und dann nimmt man aber eigentlich dann die Intensität raus und der Puls bleibt fast gleich, aber es geht ja gar nicht um Watt oder Puls, sondern es geht um die Körperkerntemperatur und wenn du die bei 38,5 hast, was schon sich richtig unangenehm anfühlt, jetzt so in Pauls Beispiel auch, dann musst du da gar nicht so viel drüber gehen. Die driftet natürlich manchmal auch nochmal höher oder wenn man es nicht ganz genau getroffen hat oder gerade am Anfang, wenn man noch nicht so dann gewöhnt ist oder adaptiert ist. Aber das kann ich immer nur wieder sagen, das ist schon ein starker Reiz und wir machen das ja jetzt gar nicht nur, um Heat Adaptation zu machen, also in der Hitze zu trainieren. Das ist natürlich der eine Aspekt, der davon immer maßlos profitiert, sondern der zweite Aspekt ist natürlich, das Blutvolumen zu erhöhen und somit die Ausdauerleistungsfähigkeit, die Sauerstofftransportkapazität, das wollte ich eigentlich sagen, zu erhöhen. Und das scheint aktuell bei Paul durchaus sehr gute Benefits zu zeigen. Aber ich habe ehrlicherweise noch nie einen Athleten gehabt, bei dem es nicht so war.
Ja, und wir haben jetzt zum ersten Mal auch 3 Tage hintereinander gemacht. Sonst hatten wir immer einen Tag Pause dazwischen. Eigentlich in der Regel auch 2-mal bis maximal 3-mal. Und ich war so überrascht, dass ich mir den 3-mal ganz gut hinbekommen habe. Und dazu haben wir auch noch Spielraum für noch mehr pro Woche.
Ja, also wenn man sich die Studienlage anschaut, dann müsste man es 5-mal machen. Aber das ist dann halt nicht, wir müssen es rantasten. Und das muss man schon sagen. Bei Paul ist das Belastungsmanagement schon auch immer eine große Herausforderung. Das können wir ganz gut über die HRV auch abprüfen und sollte die sich halt in den Kosmos verabschieden, wo wir sie nicht haben wollen, weil wir dann auch wissen, dass es zu lange dauert, bis sie wieder rauskommt aus dem Tal der Tränen. dann machen wir lieber 3-mal. Und was man aber schon sagen muss, ist, dass wir offensiver geworden sind, dass wir näher an den Wettkampf rangehen damit. Das sind jetzt schon Sachen, wo wir jetzt auch offensiver geworden sind, wo aber auch die ganze Branche einfach offensiver wird. Also da werden die Grenzen natürlich maßlos ausgereizt. Also das war schon auch etwas, worüber ich als Coach dann auch, weil ich immer bin da vielleicht eher konservativ, was das angeht, weil mir die Gesundheit der Athleten immer das Wichtigste ist, weil es bringt mir auch nichts, wenn jetzt Paul sich verletzt oder voll im Übertraining ist. Aber wenn ich halt sehe, dass der Mats das da damals in Girona, glaube ich, noch montags oder dienstags gemacht hat, dann überlege ich schon mal, okay, können wir das mal ausprobieren? Wann können wir es ausprobieren?
Der hat es bis 2 Tage vom Rennen gemacht.
Oder 2 Tage vom Rennen. Aber man weiß natürlich, dass der Kerl das auch wirklich sehr exzessiv macht und der hat wahrscheinlich auch nicht mit 5-mal die Woche bis 2 Tage vom Wettkampf damit angefangen. Und das vergessen halt viele Leute. Es ist ja immer sehr viel Kontext und es steckt halt immer so viel mehr dahinter, als einfach nur zu gucken, wer macht was. Und aber trotzdem finde ich es halt hochgradig interessant und ich würde mir nie anmaßen, es besser zu wissen, sondern einfach immer zu lernen und sich mit dem jeweiligen Athleten auch an solche Dinge heranzutasten. Ich glaube, das ist eigentlich auch die große Qualität, die wir als Duett, als Coaching-Duett haben, als Duo, dass wir da offen mit umgehen und auch Dinge mal offen ansprechen und ausprobieren.
Was ich da halt interessant fand oder gut finde, ist, dass so jemand wie Mats, also wir reden gerade von Mats Wittschmidt, dass der so ein bisschen die Linie von dem, was man macht und wie der Leistungsstand war, eigentlich so ein bisschen verschoben hat, was ich persönlich ganz gut finde, weil du auch einmal wieder irgendwas hast, wo du hinschauen kannst. Nicht, dass man die Sachen kopiert, aber der einen irgendwie auch so ein bisschen das Vertrauen gibt, dass man es vielleicht auch einfach probieren sollte, weil es ja möglich ist. Und deswegen finde ich eigentlich solche Sportler auch immer wichtig, egal jetzt im männlichen oder weiblichen Bereich, dass sie reinkommen, auch wenn sie gerade dominant sind. Aber ich finde es einfach ziemlich motivierend, weil in meinem ersten Jahr, als wir die Gravel-WM das erste Mal gefahren sind und wir Gravel-Fahrer so eins auf die Fresse bekommen haben, alle von den Straßenfahrern, habe zumindest für ich das auch das Jahr, nachdem ich angefangen habe, oder wo ich angefangen habe, mit Sebastian zu arbeiten, wo ich gemerkt habe, ey, ich muss jetzt hier radikal was ändern, wenn ich das weitermachen will und besser werden will. Und deswegen finde ich es immer gut, so ein bisschen disruptive Leute zu haben. In dem Fall ist es Mats. Der tut dann sehr viel weh, gewinnt sehr viel, aber das Ziel ist natürlich, da auch näher ranzukommen wieder.
Ja, und gleichzeitig in 23 haben sich wahrscheinlich dann viele an Paul orientiert, nach einer Saison nur mit Podien und einigen Siegen. Und wahrscheinlich haben sie auch da ein bisschen dann mal auf seinem Strava geguckt. So ist das ja normal, ja. Und glaube ich noch, aber nochmal, ich glaube auch an alle Athleten und Athletinnen und Coaches da draußen, immer im Kontext denken und nicht einfach, okay, das machen wir auch bis 2 Tage vorher, Heat. Ja, da kannst du manchmal mehr Schaden anrichten, als du gewinnen kannst.
Alright. Dann vielleicht noch, bevor ich zu den Fragen, die mich betreffen, gehen, dann noch die Frage, die Paul am Anfang schon angeteasert hat. Was meinst du, wie viel Luft ist noch?
Wie viel schafft das Pferd noch?
Das beste Pferd im Stall, ne? Ja, also das sind ja immer so Gedanken. Die Fragen werden mir immer nur gestellt, aber ich stelle mir die nie. Weil ich denke so nicht. Ich denke halt immer nur so, okay, Athlet A, jetzt in dem Fall Athlet P, Paul. So, der steht jetzt hier. Wie mache ich den besser? Und wenn ich mir in dem Moment dann schon überlege, wie viel mehr geht denn, dann limitiere ich mich ja selber in meiner Vorstellung. Und das ist für mich gar nicht, ich verschwende da quasi keinen Gedankengang dran. Sondern ich suche immer wieder nach Möglichkeiten, wie er besser werden kann. Und jetzt aber, um die politisch korrekte Antwort zu geben, nicht nur, weil Paul jetzt hier dabei ist, sondern ich glaube, dass die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall noch Wege finden, ihn zu steigern. Weil, also wir haben es ja gerade angesprochen, Heat Training haben wir noch bei weitem nicht ausgereizt. Das schläft Paul wahrscheinlich jetzt deswegen schlecht später, weil er denkt, oh nein, ich muss 5-mal die Woche auf dem Ding sitzen. Wir haben sowas wie Höhe mal hier und da angedeutet, aber halt auch noch nicht komplett richtig konsequent umgesetzt. Wäre noch eine Riesenschraube. Alleine insgesamt Trainingslager, mehr Zeit im Ausland wäre meiner Meinung nach, das weiß Paul auch, immer eine Riesenschraube. Mehr Zeit halt konzentriert irgendwo zu arbeiten. Aber ich verstehe auch, warum man sagt, nee, geht nicht, ich habe auch noch ein Privatleben und so weiter, also auch fein, ne? Dann halt das ganze Thema, Entschuldigung, das ganze Thema Nutrition, wo ich jetzt aber sage, da hat Paul jetzt dieses Jahr, das habe ich eben auch vergessen, weil wir sind ja auch ein Team, also Paul, ist ja nicht nur Paul und ich, sondern ist auch ein Nutritionist dabei, die finde ich dieses Jahr einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, die hat mir natürlich auch viel genommen, also im Sinne von Arbeit abgenommen und hat das sicherlich nochmal auf ein neues Niveau gebracht, weil einfach, wenn du eine Person hast, die sich nur darum kümmern kann, ist das erstmal super, super wichtig. Ich glaube, wir waren vorher schon nicht schlecht aufgestellt, aber das hat jetzt einfach auch nochmal mehr Bedeutung. Und das ist ja immer so, wenn du nur eine Person hast, die sich dezidiert darum kümmert, ist das einfach super. Ja, von daher, ich glaube auch am Ende seiner Karriere wird Paul denken, ja, Mist, hätte ich nochmal, gehst du vielleicht doch noch mal ein Jahr, in 2 Jahren. Dann sagt er, ich spüre es, ich kann auch mal was drauflegen. Klar, und irgendwann kommt dann vielleicht auch der Punkt, wo es dann nicht mehr geht. Aber in vielen Sportarten sehen wir das ja gerade, dass man doch noch konkurrenzfähig sein kann und so entwickeln kann. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Jan Frodeno hat in seinem, das ist ja so der Goat in unserer Sportart, das ist der Mats Wirt Schmidt in unserer Sportart damals gewesen. Ich meine, er hätte mit 42 noch ein sehr, sehr entscheidendes Rennen, also die T100 in die USA, Milwaukee, glaube ich, damals gewonnen, womit keiner mehr gerechnet hatte. Und das ist auch nicht unbedingt seine Strecke gewesen, weil die zu kurz war. Von daher, ja, the sky is the limit. Also es ist nichts, was mich täglich umtreibt oder mich in meiner Arbeit beschäftigt.
Und außerdem ist 85er, 86er Jahrgang sehr guter Jahrgang. Auch in anderen Sportarten sind da noch sehr viele von aktiv auf Weltklasse-Niveau.
So. Ja, ich habe gerade mal geguckt, das wäre vielleicht noch eine interessante Frage. Könnte da auch ein bisschen mit reinspielen, dass es quasi immer noch diese Steigerungsfähigkeit gibt, dass Paul quasi seine erste Karriere ich sag mal, relativ zeitig beendet hat. Also, dass man quasi zwischen der Straßenkarriere, ich habe jetzt gerade mal geguckt, 2016, also halt mit 30 beendet, wo du natürlich dann einerseits riesen Reiz über lange Zeit sammelst, dass man dazwischen quasi nochmal so ein Reset hat und dann nochmal neu anfängt?
Oh, ja, kann sein. Muss nicht sein. Wäre jetzt auch nicht, glaube ich, hätte jetzt auch nicht geschadet, wenn er die 7 Jahre noch Rad gefahren wäre. Oder was ist. Ja. Jetzt sehen wir ja jetzt auch, ja, dass dann Leute einfach auch mal rüber switchen. Die können es dann ja auch dann ganz gut, muss man sagen. Nee, also mental glaube ich das schon. Und das ist ja auch die Diskussion, die jetzt immer geführt wird, wenn die Jungs, so wie Cessas, mit 19 seine erste Tour de France fährt. Also die Frage, ob der noch mit 35, 36 auch noch die Tour de France fährt. We will see. Ich glaube, es ist halt immer so, das ist ja das Phänomen der von Roger Bannister, die Manager, also die, das Meilenphänomen, das ist ja der erste Mensch, der unter 4 Minuten die Meile gelaufen ist. Und das war halt so eine Benchmark, die vorher keiner für möglich gehalten hat. Ja, turns out, wenn es einer macht, könnten danach sind ganz viele unter 4 Minuten gelaufen, weißt du? Und das ist halt immer etwas, wo ich denke, ja, vielleicht die mentale Komponente bei Paul jetzt, das hat ihm ganz gut getan, vielleicht dann nicht Ewigkeiten in dem Sport drin zu sein, komplett ausgebrannt zu sein. Auf der anderen Seite muss das ja auch gar nicht sein, sondern die junge Generation wird uns das jetzt auch zeigen, dass man vielleicht 20 Jahre Rad fahren kann, obwohl man mit 19 seine erste Tour gefahren ist. Who knows? Ich will das gar nicht. Also ich tue mich immer so schwer mit so tradierten Weisheiten. Nein, das ging, das haben wir schon immer so gemacht. Das geht nicht. Oder so. Die Geschichte zeigt, gerade die Sportgeschichte zeigt halt eigentlich, dass es genau so nicht ist. Also es zeigt eigentlich immer Beispiele, dass es dann doch geht. Und da ich ja bis heute beim Wesenwagen aufgezogen werde, dass ich mal irgendwann gesagt habe, dass eine gewisse Schwelle nicht, dass man nicht drüber hinausgehen kann, habe ich ja selber den Fehler schon mal gemacht, tue ich das an der Stelle jetzt nicht. Ja. Achso, und was ich auch dazu nochmal insgesamt sagen möchte, ist, jetzt mal fernab, wir möchten eigentlich auch nicht in so einen Selbstlob-Prozess hier verfallen. Es ist natürlich schon heftig, wie der Ausdauersport, insbesondere der Ausdauersport in den letzten 5 Jahren, also eigentlich mit und seit Covid, einfach eine Leistungsexplosion erfahren hat, wie ja selten zuvor. Und das ist natürlich Technologie, das ist Ernährung, habe ich ja eben schon mal angesprochen. Es ist eine ganz, ganz große Demokratisierung des Wissens. Also über Social Media, wir haben es eben gesagt, man kann auf Strava schauen, was trainiert jemand. Diese Faktoren, meine ich, darf man überhaupt nicht unterschätzen, weil ich hab jetzt gerade, vielleicht hört er sich ja den Podcast an, ich sage jetzt nicht den Namen, ich habe gerade einen sehr jungen Athleten, Juniorfahrer, wie der sich mir vorgestellt hat im Kennenlerngespräch und wie er trainiert hat, da bin ich fast vom Stuhl gekippt. Also das hätte früher ein Masterstudent in Sportwissenschaft dir nicht erklären können, was der mir erklärt hat. Also vielleicht ist er hochbegabt in der Sportwissenschaft, aber das glaube ich nicht, weil ich kenne ganz viele Leute mittlerweile, die einfach durch YouTube, Bücher, PubMed-Studien, Social Media, was weiß ich, wo sie es alle herhaben, einfach ein Wissen angesammelt haben. Das hatte früher kein World Tour Coach. Das muss man einfach, will ich mal, vielleicht ist eine sehr provokante These, aber wenn ich höre, dass Paul mir erzählt hat damals, dass sie damals bei Bora kein richtiges Carboloading vorher gemacht haben, das passiert ja heute nicht mehr. Das macht jeder 16-Jährige. Ja, und das ist jetzt 10 Jahre her. So, das muss man sich einfach mal vorstellen, was da passiert ist. Oder halt, damals habt ihr auch überlegt, ja, so ein Gel oder so ein Riegel brauche ich ja jetzt nicht im Training oder im Wettkampf. Ja, im Wettkampf muss ich vielleicht schon mal eins nehmen oder die Finish-Flasche, von der du mir mal erzählt hast. Ja, heute hauen die sich 120 Gramm Carbs rein, kennen keinen Hungerast mehr oder ganz selten. Und das sind natürlich die Riesenfaktoren, die den Sport weitergebracht haben und natürlich auch jetzt Pauls Leistung.
Übrigens, die Finisher-Flasche, weil einige, es gibt alte belgische Finisher-Flaschen oder auch moderne Finisher-Flaschen, die sind das nicht, sondern es war einfach 100 Gramm Kohlenhydrat oder sowas. Also man dachte, krass, Alter, du nimmst 100 Gramm Kohlenhydrat in letzter Stunde. Und komisch, hat gezündet.
Komisch, ne?
Hat funktioniert. Aber das war halt auch 2014, 15, 16, ne? Das ist jetzt halt auch schon so lange her. Da hat man schon ein bisschen gewusst, dass man auch essen muss beim Radfahren. Aber ja, seitdem hat sich dann doch einiges getan. Aber jetzt lass mal rübergehen zu dem, was ja für dich auch relevant ist, weil du hast ja gerade eine riesen Bikepacking-Tour gemacht. Erst gerade 8 Tage von Venedig über die Dolomiten und sowas gefahren, also 1100 Kilometer, hat schön Kalorien Überschuss produziert.
Überschuss, hast du mehr gegessen, jetzt, als verbraucht hast.
Ja.
Und ist jetzt gerade so ein bisschen in so einem Trecker-Modus. So ein schöner, ja, 10 Liter Diesel, aber mit nur 105 PS, weißt du?
Ja, ja.
Also so,
ja,
so schöner Ami.
Ja. Ich habe gerade extra mal, genau, ich habe gerade extra mal Training Peaks aufgemacht. Warte mal, wir haben in der ersten Woche oder in den ersten beiden Tagen 6.800 Kilojoule und in der quasi kompletten nächsten Woche knapp 22.000 Kilojoule. Und so 40 Stunden, was sind das, 40, quasi in 8 Tagen 53 Stunden auf dem Rad. Ich glaube, das ist ein Problem für meinen nächsten Sonntag, wo ich ja auch in Winterberg an den Start gehe. Also mein Körper hat komplett quasi das Wort Laktat aus seinem Wortschatz gestrichen. Ich bin gestern einmal kurz hier den Langenberger Sender hochgefahren und quasi alles oberhalb der Schwelle hat sehr wehgetan. Was mache ich bis Sonntag?
Also du fährst nur Sonntag?
Ja.
Also nur in Anführungszeichen. Okay. Ja, also erstmal total klar, was da passiert ist. Ne? Also mit so viel Volumen drückst du natürlich jede anaerobe Kapazität in deinem Körper, die noch irgendwo vorhanden ist. Ich kenne das.
Und auch sehr viel Torque. Also ja, sehr viel, so viel 60er Frequenz.
Ja, 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 ich weiß. Also ich bin auch mal von Köln zum Lago Maggiore gefahren, nicht ganz so weit. Aber ich glaube, es waren auch irgendwie knapp 1000 oder knapp über 1000 und auch ein paar Höhenmeter. Ich weiß, wovon du sprichst. Macht total viel Spaß. Man fährt den ganzen Tag Fahrrad, kann viel essen und hat eine gute Zeit. Und danach geht aber nichts mehr. Also man kann den ganzen Tag fahren, und zwar richtig, ja, aber halt nicht spritzig. Also was das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist Ruhe, weil der größte Treiber für die anaerobe Kapazität ist Ruhe und nochmal ein paar Spitzen setzen. Also wirklich mal aber ein paar Sprints oder bis zu 30 Sekunden, also dieses Hochlaktazide. Jetzt auch nicht bis in die Ermüdung, sondern immer mit langer Pause. Und jetzt auch natürlich insgesamt nicht mehr viel Volumen im gesamten Training. Also jetzt wirklich maximal mal 2 Stunden rumkullern oder so und ein paar Intensitäten reinsetzen und vor allen Dingen halt Ruhe. Und dann hoffen, dass es klappt.
Ja. Hope for the best.
Also das Gute ist, kann ich ja schon mal sagen, der Weg ist einfacher als das, was du gemacht hast. Also du musst halt nicht dafür 53 Stunden jetzt nochmal Fahrrad fahren, damit es in die andere Richtung geht, sondern du musst eigentlich nichts machen, damit es in diese Richtung geht.
Ja. Okay, dann bin ich halb optimistisch.
Aber also ich bin eigentlich immer so, vielleicht ganz kurz, sorry, was du natürlich auch machen kannst, ist für Sonntag das Pacing anpassen, weil die Strecke ist natürlich echt schwer und ich glaube schon, dein Ziel ist wahrscheinlich, so eine WM-Quali zu holen, wie ich das jetzt hier einschätze, das Setting. Da muss man natürlich schon auch immer in den Gruppen mitgehen, aber ich würde schon gucken, dass ich konservativ angehe und dann quasi, wie sagt man, hinten kackt die Ente mache, weil das kannst du ja jetzt. Also hinten raus richtig draufdrücken, das wirst du können, aber kannst du noch viele Leute einsammeln wahrscheinlich. Also viel mehr auf dich schauen, als das vielleicht nur rein renntaktisch so Racing zu machen. Aber das ist natürlich die ganz große Herausforderung bei so einem Rennen, das weiß ich selber.
Ja. Ja, ich bin eigentlich immer Freund von, also das ist natürlich auch maximal dumm, aber für meinen Kopf ist Paniktraining immer voll die Sache. Also gerne so in der Rennwoche an einem Mittwoch nochmal so 8 bis 10 Mal 30-30 fahren, das macht zumindest in meinem Kopf immer, macht mich mental ready für so einen Wettkampf, ne, weil ich bin schon echt viele UCI-Gravel-Rennen gefahren und gefühlt hatte ich dann immer, war ich immer in einem guten mentalen Zustand, wenn ich die halbwegs solide mit den Werten, die ich von
mir gewohnt bin, abgespult habe. Ja, das ist doch genau das, was ich, ja, ja, also es ist vielleicht jetzt nicht mit den langen Pausen, aber ganz grundsätzlich, das macht es jetzt, das ist nicht falsch, so.
Okay, dann.
Und wenn dann es dir hilft mental, dann ist es eh richtig.
Top, das ist genau das, was ich hören wollte.
Ja, herrlich. Ich finde jetzt hier noch eine Frage interessant, die du reingeschrieben hattest. Wie viele Experimente, also zum Beispiel lange Ausfahrten, verträgt ein Körper? Und also im Prinzip, was wir damit fragen wollten, ist ja quasi, machen solche langen Bikepacking-Sachen Sinn, auch richtig als Trainingsreiz?
Ja, Experimente würde ich es ja auch immer nicht so nennen wollen, sondern sehr gezieltes Training im Grunde. Also wenn man das so angehen möchte. Ich finde ja aber Bikepacking macht man ja auch eigentlich aus anderen Gründen. Ne? Aber natürlich könnte man jetzt sagen, okay, also ich habe jetzt eine gute Grundlage, eine gute Basephase aufgebaut. Ich habe auch eine gute VO2 Max aufgebaut. Und ich bin jetzt in der Phase, wo ich diese Kapazitäten einfach auf die Länge bringen möchte. Also so wie wir eben gesagt haben. Ich hab grundsätzlich die Möglichkeit aufgebaut und jetzt will ich es aber auch schaffen, das am Ende eines Wettkampfes hinzubekommen. Und ich habe Spaß an meinem Leben und deswegen mache ich sowas auch und ich halte mich nicht nur immer an irgendwelche dezidierten Trainingspläne und ich habe auch die Zeit. Ja, das ist ja auch noch wichtig. Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, ich könnte jetzt nicht irgendwie nach Venedig fahren oder was oder zurück. Von daher, dann könnte man das ans Ende eines Blockes stellen. Ich würde es jetzt nicht so nah an den Wettkampf stellen, ehrlicherweise. Und es kommt natürlich auch mal darauf an, welchen Wettkampf man macht. So, also es wäre jetzt zum Beispiel vor einem Tracker oder vor einem Anbau und wäre es natürlich das bessere Training gewesen, als es von einem UCI Qualifier.
Gut, Trainer, wie immer, danke für deine Zeit. Du hast ja um die Uhrzeit eventuell auch bessere Dinge zu tun. Wir sehen uns alle am Sonntag. Nee, Trainer, dich sehe ich ja von Freitag bis Sonntag. Wir haben so einen richtig schönen Zweierausflug. Können wir gegeneinander Radrennen fahren, Zeiten vergleichen, Watt vergleichen. Ja. Und Simon, dich sehe ich dann am Sonntag.
Yes. Und dann nochmal die Woche drauf bei der DM am Nürburgring.
Okay, in dem Sinne, ja, wie immer. Lasst ein Like da, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Schickt uns gerne Kommentare, Fragen, pipapo. Und genau, wir hören uns in 2 Wochen mit der Analyse der deutschen Meisterschaft und mit vielen anderen wundervollen Themen. Bis dahin.
Yes.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Liebe Grüße. Danke, Sepp.